NFL-Podcast mit Martin Schlüter und Daniel Rabe.
Jetzt sind wir alle wieder hin, wie schnell so ein Jahr da vergeht. Ob von nah oder fern, jeden triggert hin, wieder mit dabei zu sein. Es ist doch immer wieder schön, wenn wir all zusammen sind. Und wir singen all die Lieder, die man von Kindheit an schon kennt. So ein wunderschönes Gefühl, kriegt man schnell, wenn man nur will. Und wir singen all die Lieder, von dem Alemann, ja auch noch das vom Fidel.
Wunderschöner Beginn, Olli. Traumhaft, dass du dabei bist. Hallo zusammen zum fünften Podcast. Heute in karnevalistischer Natur. Wir haben tatsächlich heute, ich darf nicht so oft tatsächlich sagen, das haben mir ganz viele Leute gesagt, tatsächlich, das muss weg.
Ich absolut.
Okay. Bei jedem tatsächlich ein Schnaps und bei jedem absolut ein Schnaps.
Alles klar.
Wir nehmen das gerade auf. Wir haben Weiberfasnacht. Es ist 10 vor 11. Also wir haben noch 21 Minuten, bis es soweit ist. Es ist schon irgendwie ein bisschen traurig alles heute, oder Martin?
Ja, fällt schwer. Ich meine, Olli hat gerade einen wunderschönen Einstieg gemacht. Da liefen, glaube ich, bei uns allen dreien, die hier sitzen, schon ein bisschen die Tränchen. Es ist so melancholisch schön, weil trotzdem Karneval erreicht dann ja trotzdem so im Herzen, wie wir es auch an Tagen kennen, wo gefeiert werden kann. Und ich bin eben durch die Stadt gefahren. Einige sah man kostümiert oder mit Ringelsöckchen, was auch immer. Aber es fällt schon schwer. Es reicht, wenn man wie wir drei, die hier sitzen, jahrelang so heftig und so schön gefeiert hat. Dann ist es schon ein komischer Tag, aber wir können es nicht ändern.
Ja, das stimmt wohl. Wir kommen direkt nahtlos zu unserem ersten Gast. Der, wie soll man sagen, der Sven-Fan der karnevalistischen Musik, DJ Kapellmeister, aka Sascha Verhey, ist bei uns. Hallo, grüß dich.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Auch wenn es traurig ist, freue mich trotzdem.
Hi Sascha, schön, dass du da bist.
Ja, wie sieht es denn bei dir so aus? Normalerweise stündst du jetzt gerade in der Brasserie à la Couleur und würdest die ersten Songs spielen. Und die Schlange wäre, die du normal immer einmal fotografierst, ein Stündchen vorher wahrscheinlich schon um die Ecke rum. Und die Stimmung wäre eine ganz andere.
Ja, das ist tatsächlich, man geht morgens früh normalerweise raus. Ich gehe immer ziemlich früh morgens in die Brasserie und dann geht man schon am Bäcker vorbei. Da sind sie alle verkleidet und überall geistern schon ein paar Jacke rum. Und dann gehe ich da in den Laden rein. Da stehen schon tatsächlich morgens um 9 die ersten an. Und ich schließe auf, kriege meistens ein paar Tage vorher den Schlüssel.
Bis Dienstag dann wahrscheinlich.
Genau. Donnerstag, Mittwoch bis Dienstag habe ich einen Schlüssel von der Brasserie. Und dann baue ich auf, mache Soundcheck und freue mich, dass um 10 die Schlange schon bis Ultimo ist und wir langsam die Leute reinlassen. Und dann feiern wir da von morgens bis 10 und meistens bis nachts um 2, 3 Uhr. Und es endet, dass ich da auf der Theke irgendwann stehe.
Du bist auch der einzige DJ, der es generell länger schafft als die Gäste. Das ist wirklich, also...
Und dann gibt es immer noch den Contest, wer länger auf hat, die Bagatelle oder die Brasserie.
Den du immer gewinnst.
Und dann, wenn ich meistens dann hier in der Bagatelle sind dann noch so ein paar versprengt und dann machen wir drüben zu und ich komme dann hierher noch und feiere weiter.
Du hast ja trotzdem ein straffes Programm zurechtgelegt für die Karnevalstage. Wie kam das oder wo ist die Motivation dahinter?
Die Idee ist ja, dass man sich jetzt nicht zu Hause versteckt und einfach sagt, ach, es ist gar kein Karneval. Sondern wir machen einfach, wir haben jetzt mit der KG Ponyhof schon ein paar Zoom-Partys gemacht, wo wir uns quasi einfach zu Hause, also ich baue mir zu Hause zwei Laptops auf und versuche dann tatsächlich von dem einen Laptop die Musik in einen Zoom-Raum zu streamen und dann kann man tatsächlich, kommt aus meinem Zoom-Fenster die Musik und alle anderen in den anderen Zoom-Fenstern können tanzen. Das haben wir schon im Kleinen mit den Ponys gemacht und jetzt versuchen wir das am Wochenende in zwei größeren Partys mit mehr bis, also ich habe jetzt Zoom-Räume bis 1000 Leute und am Freitag mache ich ja quasi seit 13 Jahren, lege ich Karnevalsfreitags im Pegel auf.
Eine Legende ist in Partys Kölns, wie Insider wissen und berühmt-berüchtigt.
Genau, also Pegel ist eine kleine, aber feine Kneipe im belgischen Viertel und da geht es tatsächlich auch immer in Karneval ziemlich ab. Und da es dieses Jahr leider nicht funktioniert im Pegel, mache ich sozusagen eine Pegel-Homeoffice-Party, auch eine kleine Charity-Party, dass man ein bisschen was spenden kann an das Pegel, weil denen geht es natürlich auch nicht gut, weil die können auch keinen Außerhausverkauf machen oder sonst wie was, der hat einfach zu. Und da machen wir dann am Freitagabend eine Zoom-Party und am Samstagabend hat der Daniel verrückterweise die ein oder andere Bagatelle-Box verkauft und dann darf auch jeder kommen und in den Zoom-Raum kommen und mitfeiern.
Ja, also da werden tatsächlich, so wie es aussieht, bis zu 1200, 1500 Leute mit dir feiern, was ja auch ein krasses Ding ist. Die Leute können sich dann Musik, also Titel wünschen. Einige werden uns jetzt zuhören, danach auf die Party gehen, nehme ich mal an. Können sich Lieder wünschen und interaktiv.
Also die Idee ist schon, dass man sich den Laptop oder sowas aufstellt, irgendwo, wo man auch im Raum ist. Man soll den Raum, also es wäre schön, wenn alle ein bisschen was schmücken, Luftschlangen aufhängen, was auch immer. Und auch ein bisschen einjecken.
Kostümieren. Aber auch saufen dabei, oder?
Ja, das du treibst jetzt aber.
Ein Bierchen trinken, Entschuldigung.
Nee, natürlich ordentlich Bier kalt stellen und dann mitfeiern. Also es gibt auch Leute, die bei diesen Zoom-Partys einfach irgendwie so gemütlich auf dem Sofa hocken und so ihr Handy vor sich halten. Aber eigentlich ist die Idee, dass man wirklich sich den Laptop so aufbaut, dass man dahinter auch tanzen kann. Das machen auch einige. Das ist dann immer sehr lustig. Man kann dann auch, wenn man zum Beispiel ein Schunkellied spielt, kann man auch so versuchen, von Fenster zu schunkeln, dass man wirklich die Arme links und rechts aus dem Fenster rausstreckt und dann schunkelt quasi das gesamte Zoom-Bild. Und das ist, man ist zwar keine echte Alternative, es macht aber trotzdem irgendwie Spaß. Besser als ja nichts.
Macht es einem, glaube ich, leichter, durch diese Tage zu kommen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja, Sascha, das machst du Freitag und Samstag und Rosenmontag. Machst du da auch noch heimliche Party bei Zoom und offizielle oder gehst du dann durch die Stadt? Wie sieht das auch bei dir aus?
Montag weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Vielleicht mache ich ja heute noch eine kleine spontane Zoom-Party. Das muss man dann einfach bei Facebook schnell kundtun.
Aber musikalisch, eine doofe Frage, nur kölsche Musik. Und da kann man sich das Rote Pferd oder sowas wünschen.
Das Rote, das Gute ist, ich kann Leute auch rausschmeißen.
Sehr gut. Du bist quasi Türsteher und DJ zugleich. Das ist ja genau. Totale Karnevalstraumjob. Nein, ernsthaft, kölsche Musik pur.
Klar, natürlich.
Glaubst du dran, du legst nicht nur in Kneipen auf oder bei uns, sondern bespielst ja auch große Festivals wie Jeck im Sonnesching, wo du in Bonn vor 30.000 Leuten stehst? Oder glaubst du daran, dass es im Sommer stattfindet?
Ich hoffe es mal. Also glauben tue ich noch nicht so richtig dran, aber ich denke, also ich hoffe schon, dass das jetzt irgendwie, also gerade Open-Air-Sachen, aber es ist schwierig. Also es ist mit jetzt diesen ganzen Mutanten und Geschichten, das ist alles sehr vage. Ich meine, wir haben auch, man hofft ja immer, Dinge, die in 2-3 Monaten sind, denkt man, das klappt alles. Ich habe im Sommer auch gedacht, 11.11., keine Frage, den feiern wir. Und dann war natürlich alles vorbei und so kann es auch genauso sein, dass das alles auch noch nicht funktioniert.
Ja, das.
Aber ich würde es mir wünschen, weil das wäre immer wieder
ein
bisschen Normalität.
Geht es wieder richtig los und dann sind wir alle da und feiern. Ja. Mit dir zusammen auf jeden Fall.
Das hoffe ich sehr. Was ist denn deine Lieblingskarnevalsband, Sascha?
Ich habe eigentlich gar keine richtige Lieblingskarnevalsband. Also ich mag eigentlich fast. Es gibt so ein paar, die ich nicht so gerne mache, aber sag ich
mal so. Das ist eh viel spannender.
Genau, falls du das jetzt fragen wolltest. Nee, ich mag natürlich eigentlich fast alle von den neuen Bands, die jetzt auch in den letzten Jahren gegründet worden sind. Und auch, ich meine, Kassala und Co., die haben ja schon wirklich, also gerade die Kassallen haben ja wirklich eine Bewegung auch ausgelöst in Köln, dass jetzt wirklich ganz viele junge Bands, irgendwie, die auch im Notfall gerade mit der Schule fertig geworden sind, einfach sagen, hey, egal, wir machen kölsche Musik. Und das finde ich großartig. Das jetzt in meiner Zeit hätten alle gesagt, was soll das denn? Ich mache hier... Wir sind ja mit einer Warne und Co. aufgewachsen.
Das ist auch das Riesenfund, was du selber hast, oder? Dass du erkannt hast vor vielen Jahren, wo du ja begonnen hast, dass du einfach diese ganze junge Musik auch gefördert und gefordert hast, auch von dir selber, das zu spielen. Du hörst dich da rein, du weißt genau, welche Songs gerade parat sind. Ich habe viele DJs kennengelernt, die letzten 10 Jahre leider so ein bisschen verschlafen haben und deshalb zum Beispiel bei uns eigentlich nicht spielen können. Weil wenn dann zu wenig Querbeat, Kassala, Milieu, Fiasco und wie sie alle heißen dabei sind, dann wird es halt irgendwie eng. Und da warst du direkt von vorne an mit dabei.
Das stimmt. Also man muss halt, also ich finde, man muss immer wahnsinnig aufpassen, dass man eine gute Mischung findet. Also man muss den ganzen neuen Kracher natürlich raushauen, kann es aber auch nicht so exzessiv machen, dass man irgendwie alle halbe Stunde statt mit K spielt. Das gibt es ja auch Leute, das geht halt einfach nicht. Das ist langweilig. Und man zwischendurch dann auch wieder ein paar... alte, langsame Sachen.
Und da du spielst immer Heide Witzke, Herr Kapitän. Und es ist immer die beste Stimmung bei diesem Song.
Und man glaubt gar nicht, dass manche von diesen alten Sachen auch echt so geil funktionieren. Also das ist der Hammer. Und ich finde auch, dass man kann, was Musik auch, es gibt ja viele Knaben, da läuft dann einfach im Hintergrund irgendwie so ein, weiß ich, im Notfall mittlerweile das über einen Streamer durch, laufen halt Spotify-Listen durch und die Leute tanzen, aber ich finde, dass man kann, was Musik auch einfach, die muss aufgelegt werden.
Ja, du musst auch mit den Gästen Übergänge spielen, mit der Musik.
Man muss mit den Gästen spielen, man muss auch mal leise machen, wenn die Leute mitsingen müssen und so weiter. Das ist halt, man muss da mitspielen, deshalb braucht es auch wirklich einen Karnevals-DJ, der da auch aktiv auch wirklich das Auflegen selbst bei der Karnevalsmusik ernst nimmt.
Aber welcher Musikwunsch karnevalistischer Art geht dir am meisten auf den Sack?
Am meisten auf den Sack geht mir tatsächlich Leute, die gerade in den Laden kommen, ja, zu mir kommen. Ey, spiel doch mal das und das und das und das. Und ich so, das lief vor 20 Minuten. Ja, da war ich noch nicht da. Und leider ist es auch tatsächlich, dass es 90% Weiber sind, die immer so dämliche Wünsche haben.
Für das Weiber kriegen wir es erstmal.
Manchmal kommt auch ein Typ dann daher und wünscht sich irgendwas Abstruses und dann sage ich, deine Frau hat dich geschickt, oder? Und sie so, ja.
Ja, ist ja auch so ein Flirt-Ding, ne? Man so, was willst du gerade Lied hören?
Ich bin mal zum DJ.
Schlimm ist ja auch, Leute, die sich ein Lied wünschen und dann ist die ganze Kneipe überhaupt keine Eskalation, null Party und die gehen selber völlig ab, die überhaupt nicht empathisch sind, dass das, was sie vielleicht hören wollen, aber für den Rest
der Community nicht. Ja, das kommt dann ja von mir nicht. Ich spiele ja keine Wünsche, die dann nicht raus auch funktionieren. Aber andererseits sehe ich auch immer wieder Leute, die wünschen sich dann, vehement wünschen sich einen Song und dann spiele ich den und ich stehe weiterhin trotzdem in der Ecke der Kneipe und 10 Minuten später kommen sie wieder. Und wenn ich das zufällig beobachte, habe ich gesagt, ja, du hast dich ja gerade noch nicht mal über den anderen Song gefreut. Ja,
Man merkt, Karneval ist ein vielschichtiges Feld auf jeden Fall.
Ja, das ist auch viel Diplomatie vonnöten.
Wir freuen uns auf jeden Fall total, dass du Samstag diese Party machst für die Bagatelle. Das ist echt großes Kino und ich glaube, das wird auch wirklich ein schöner Abend. Ich glaube, da werden einige zu Hause sitzen. Wirklich auch in Zweier- oder Dreier-Konstellationen, sowas letztes Mal, zumindest alle, die Fotos geschickt haben, da waren immer nur 2 oder 3, maximal 4 Teller auf dem Tisch. Ich denke, da werden sich Leute dran halten.
Im Familienkreis, sehr schön.
Genau. Und das wird ganz großartig, ich freue mich zumindest sehr darauf. Zum Abschluss, wir müssen schon zum Abschluss kommen, weil wir jetzt ein volles Programm haben irgendwie. Wir fragen jeden und auch an diesem Karnevalstag, was machst du selber gastronomisch gerne? Wo gehst du gerne hin? Wo gehst du gerne essen? Und was ist deine Leibspeise?
Oh, Leibspeise ist schwer. Da gibt es viel zu viele Sachen. Also wir vermissen tatsächlich das Ausgehen gerade sehr. Also meine Frau und ich. Wir gehen natürlich gerne hier in deine Läden.
Das wollte ich jetzt nicht hören. Aber. Ja.
Und überhaupt eigentlich überall in der Südstadt. Also es ist tatsächlich, gerade wenn man draußen auf der Terrasse sitzen kann, so, das ist schon, das vermissen wir schon.
Ja. Jetzt hast du noch die großartige Gelegenheit zum Abschluss, dir einen Song zu wünschen, den Olli
Live-Musikbox
Möglichkeit eventuell live performt.
Aber kannst du den neuen von Cat Balou, nämlich mein Lieblingslied der Session, Du bist nicht allein.
Du bist nicht allein, du bist nicht allein. Da schaue ich direkt mal rein, da könnt ihr noch ein bisschen quatschen.
Den habe ich bei Lost Me Singe auf den ersten Platz gewählt. Wir haben mich letzten Samstag noch den Lost Me Singe Stream gehört.
Sag mal, was ich sagen soll.
Du solltest vielleicht noch sagen, dass wir hier alle Corona-konform sitzen, alle negativ getestet sind,
ja,
weil hier ja Live-Musik stattfindet und ich finde das sehr wichtig, dass die Menschen das wissen.
Ja, absolut. Also wir haben jeweils voneinander ungefähr 4,5 Meter Abstand, würde ich sagen, sitzen über den ganzen Raum verteilt. Durch die Mikros hört sich das für euch zu Hause an, dann sitzen wir beieinander, sind getestet und dadurch relativ safe.
Apropos getestet, das ist noch ein Stichwort auch von Sascha, der hoffentlich im Sommer viel auflegen wird. Das ist ein Thema, was völlig fehlt, oder? Dass diese Schnelltests mehr in den Fokus geraten, das könnte doch das Ganze total beschleunigen, oder bin ich da so doof?
Ich habe mir echt vor Weihnachten schon über Umwege eine Kiste besorgt.
Umwege,
im Internet bestellt, aber validiert, also von so Waschdinge und dann muss man sich halt tief in die Nase schieben, diese Stäbchen. Aber da habe ich mich jetzt dran gewöhnt.
Ich habe vor ein paar Tagen die ersten Spucktests bekommen. Also man bekommt es ja und die Verfügbarkeiten sind auf dem Markt da. Absolut, es ist nicht so, dass es nicht da wäre. Deshalb verstehe ich das auch überhaupt nicht. Wir haben auch gestern unser komplettes Team, was die Bagatellebox zubereitet, jetzt gerade auch und morgen noch getestet und alle negativ. Und dann kann man da viel befreiter miteinander umgehen. Also es ist mir wirklich ein komplettes Rätsel, warum man da nicht viel mehr tut.
Testen ja auch.
Kitas, also, Schulen etc. Testet ihr halt. Das dauert 2 Minuten. Ja. Das ist doch kein Ding.
So. Das fehlt wirklich.
Jetzt noch ein paar ernste Worte. Olli.
Ich würde es sehr gerne versuchen. Das ist für mich auch ein neuer Titel. Der Weg schmiss die letzte Rund. Bis grad war noch alles da. Du lust ob die Uhr, doch irgendwie war der Onkel zu gut. Der DJ spielt das letzte Lied, bye bye, my love zum Schluss. Und wieder stehst du da, Träume verschmiert, keiner wart auf dich zu Huss. Denn du bist nicht allein.
irgendwo ist auch für dich ne Stern, der für dich leuchtet, egal wo du bist. Wenn der Weg auch noch so düster ist. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
Hammer!
Sehr geile Nummer, super Idee, vielen Dank.
Ich finde das Original mal eben geschlagen.
Also, ja. Sehr lieb von dir.
Also richtig geil, fand ich auch super.
Ja, sehr schön.
Ja, vielen Dank.
War ja schön, Sascha, im Rahmen deiner Möglichkeiten. Ja, und lass es im Sommer so richtig krachen.
Freue mich, bis bald.
So, mach ich gut.
Danke,
schmeckt tschüss. Ciao, ciao. Ja, Martin, jetzt sitzen wir hier bei Krapfen, Salzstangen, Käsewürfeln. Ein paar Oliven haben wir, ein bisschen Schinken.
Weißwein, Kölsch.
Du trinkst einen Kölsch.
Salzstangen.
Leckeres Gaffelkölsch.
Wie sieht bei dir, wenn keine Pandemie ist, dann war ja Fastnacht Vormittag klassisch aus?
Klassisch, weil bei Fastnacht ist ziemlich früh aufstehen.
Weiß wie immer
so,
bei dir?
Ja, stimmt tatsächlich, aber so gegen 6 oder so. Dann mache ich meist WDR an, gucke, wenn da was läuft, sonst mache ich Karnevalsmusik an und dann komme ich innerhalb von 5 Minuten in einen Rausch rein. Das ist abnormal, was ich tatsächlich heute Morgen auch geschafft habe zu Hause. Also ich habe wirklich heute Morgen, ich habe meine Kinder geweckt mit Karnevalsmusik. Wir haben geschunkelt auf dem Sofa, schon völlig bescheuert. Geil. Meine Frau denkt dann, ich habe wirklich eine Macke, aber das geht nicht anders. Das kommt auch wirklich dann so raus. Also no way. Und dann ist tatsächlich der Fall, dass gegen 8, 8:30 fahre ich in die Läden, wo dann oft Vera, Sarah und so schon alles mit dem Team aufbauen, die Schlange draußen steht und wir machen dann um 10 Uhr auf und ja, fangen dann
dann
einfach an.
Dann lässt du es fluten.
Dann, genau, dann geht der Tag so, macht seinen Lauf. Ich habe die letzten Jahre, oder die letzten 2 Jahre, haben wir auch nochmal so ein kleines Ründchen durch die Stadt gedreht, geguckt, was wo wie ist, ob alles friedlich ist, ob alles gut ist. Gerade in der Südstadt, es gab ja viel, ne? Einmal da 11.11., der so eskaliert ist.
Vor ein paar Jahren der Samstag,
noch,
ja.
Genau, dass man da nochmal schaut, so ist alles in Ordnung und so. Auch mit dem Ordnungsamt spricht und mit verschiedenen anderen. Und das, ach, tolle Tage, keine Ahnung. Ich vermisse es.
Ja, ich auch, mit Ausrufungszeichen. Mir ging es gestern schon so, habe das ja auch bei Facebook niedergeschrieben. Und es ist wirklich eine sehr merkwürdige Atmosphäre. Aber schön ist, wenn wir uns darüber austauschen, gerade der Olli so schön gesungen hat. Eben schon gesagt, man sieht so leicht kostümierte Menschen in der Stadt. Das Schöne ist das Gemeinschaftsgefühl, was Köln ja eh dem Karneval hat, ist auch, glaube ich, jetzt präsent und da. Und deshalb freut mich dieser Podcast heute auch so, wo man mit, wie soll ich sagen, ein paar Leidensgenossen sich einfach mal austauscht, in Ruhe ein Bier trinkt und weiß, es ist nicht verloren und es kommt wieder. Und wir müssen das zusammen irgendwie schaffen und durchstehen. Ne?
Ja, genau so sehe ich das auch.
Und der nächste Gast ist im Anmarsch.
Oh ja, großartig.
Da ist, Guten Morgen.
Morgen zusammen.
Moin.
Moin.
Andreas Voss ist da. Also known as der Kürbis. Es ist arschkalt hier, muss man wissen. Das tut uns leid. Das ist, wir kriegen diesen Laden wirklich auch im Normalbetrieb nur hochgeheizt, wenn er dann abends dann voll ist. Sonst ist das, wenn es draußen, heute Nacht waren es minus 8 Grad, dann ist es hier arschkalt. Setz dich ein bisschen näher an den Heiztisch.
Du hast ja einen schönen neuen Mottoschal an.
Guck mal hier.
Das wärmt, ne? Ja. Heiztisch, Mottoschal, das wärmt schon. Ne? Kölsch wärmt von innen.
Richtig.
Wie ist bei dir, Andreas? Wir sind schon melancholisch unterwegs, erzählen, wie es einem so geht, Karneval. Und trotzdem wollen wir fröhlich zusammensitzen und wissen, was befreundete Jecken machen. Wie ist dein Gefühl heute? Wie bist du in den Tag gekommen?
Ich bin mit dem Auto reingefahren, habe ich noch nie gemacht. War einfach Fastnacht. Ich habe einen Parkplatz gefunden, ist mir noch nie passiert in Köln. So schnell jetzt direkt vor der Haustür. Ich habe ein paar Kostümierte getroffen auf der Straße, ne, ja, die mich freundlich mit Kölner Alarv begrüßt haben, weil ich auch so ein bisschen mit Schal unterwegs war. Und es ist ein bisschen traurig irgendwie. Ne? Ich habe es mir auch nicht verkneifen können auf der Hinfahrt irgendwie. Ich habe so durch die Sender geflitscht im Autoradio, ne, bin dann auf WDR4 hängen geblieben, weil da gerade so ein schönes Lied lief, Südstadtmädchen. Und dann habe ich gedacht, boah, verdammt, ne, schon eine Kackzeit irgendwie, ne.
Kann man kriechen,
ja,
ne?
Ja.
Ist leider so.
Siehst du es auch so? Gefühlt ist die Stimmung heute am 11.11. war ja wirklich komplett tot und alles war irgendwie so ein bisschen traurig und gefühlt ist das heute noch mal ein bisschen anders. Irgendwie sind die Leute doch, ja, weiß ich nicht, die haben Bock.
Ja, die haben Bock. Ich merke, ich verfolge das ja auch so auf den ganzen sozialen Medien halt, was die Freunde alles so posten an Bildern vom letzten Jahr und keine Ahnung was und heute verkleidet so, ne? Und Ja, aber also irgendwie, also ich für meinen Teil, ich habe es mir einfach abgeschminkt. Ist kein Karneval. So, heute ist echt die einzige Aktion so mit dem Schal, ne, ja, mal und dann hier hinfahren und mal so ein bisschen
dran schnuppern,
WDR4 hören und ansonsten heute Nachmittag muss ich arbeiten und auch sonst die Tage jetzt halt. Ne, ich habe es einfach gestrichen. So, ist mir zu anstrengend emotional. Ne, so.
Aber kommen wir mal kurz zu dir, weil nicht alle draußen kennen dich.
Ja.
Du bist gelernter Schreiner. Ist das korrekt?
Ich bin eigentlich gelernter Schreiner, genau. Ja. Das habe ich so bis Ende 20 gemacht und dann habe ich Sozialarbeit studiert. Genau.
Hast Sozialarbeit studiert und bis jetzt selbstständiger Erlebnispädagoge?
Ja, 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 genau.
Was macht man als Erlebnispädagoge?
Ja, ich habe 2004 habe ich mich selbstständig gemacht mit der Idee halt in der ambulanten Einzelfallhilfe, nennt sich der Arbeitsbereich. Im Auftrag von Jugendämtern, also ich bin so selbstständig, aber die Jugendämter der Kommunen halt, sind halt meine Auftraggeber und da werden dann sogenannte Hilfen zur Erziehung eingestielt, sage ich mal. Ne? Und da hat das Jugendamt verschiedene Möglichkeiten, das zu bedienen. Die Anträge der Familien und Eltern, also die Anträge kommen immer von den Eltern, sagen halt so, ich komme irgendwo nicht mehr klar und ja, dann hat das Jugendamt verschiedene Möglichkeiten, da was anzubieten und eine davon bin halt ich. Und ja, ich sag mal, ich habe da so ein bisschen den Vorteil, dass ich ein Mann bin. Das ist nicht so oft im Arbeitsbereich. Ne? Und auch gleichzeitig viel gefragt, weil tatsächlich viele alleinerziehende Mütter unterwegs sind da halt. Ne? Und ja, die Kinder dann irgendwann in die Pubertät kommen und der Kerl im Haus fehlt. Ne? Da werde ich dann gerne gewählt und mache dann mit denen ja von ganz normaler Beratung bis so Begleitung in Alltagsdingen wie zum Amt gehen oder Schuldinge begleiten und so weiter. Bis hin zu, ja, so, mein Arbeitsschwerpunkt ist eigentlich so soziale Gruppentrainings. Da führe ich dann so 3-4 Kinder, Jugendliche zusammen.
Welche Altersspanne ist das allgemein?
Der Jüngste ist im Moment 8, der Älteste ist 16. So, das ist auch so die übliche Spanne halt, ne? Genau. Ja, und dann machen wir ganz viel im erlebnispädagogischen Bereich, genau. Bogenschießen, Bootfahren, viel im Wald im Moment natürlich halt, ne? Weil ich mir drinnen auch klemme gerade, also geht ja auch nicht, ne? Und ja, von daher bin ich da schon auch im Moment sehr eingeschränkt in meinen, ja, Möglichkeiten. Ja.
Machst du das beruflich und bist trotzdem, ist zumindest meine Meinung, du kennst meine Haltung dazu, der wahrscheinlich beste Büttenredner, den diese Stadt hat.
Du Jeck. Du hast das schon bei mir auch vorgestellt, das hat mir auch gesagt.
Da lacht er, das muss man den Leuten draußen erklären. Da lacht er wirklich, du hast mal dich dazu bereit erklärt, für die KG Ponyhof, einem Karnevalsverein hier aus der Kölner Südstadt, eine Nubbelrede zu halten. Oh. Die war so brillant und auf den Punkt, dass wir damals dann darüber gesprochen hatten, ob du nicht eine Nubbelrede, ich weiß gar nicht mehr genau, eine Büttenrede machen möchtest.
Ja, genau.
Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es gekommen ist. Und hast bei der Franzosensitzung letztes Jahr an 3 Abenden eine, wie ich finde, fulminante Rede gehalten, die in sämtlichen Kölner Sälen wahrscheinlich abgeräumt hätte. Du hast das sozialkritischer getan, du hast die Weltgeschehen damit reingepackt. Es war nicht immer nur einfach beim Zuhören, sondern man musste wirklich schlucken. Und bist trotzdem nicht den Schritt gegangen, obwohl dir sämtliche Leute attestiert haben, dass das Beste ist, was sie seit Jahren gehört haben. Und wir sind da ja jetzt auch nicht so reich beseelt in Köln mit guten Büttenrednern. Warum gehst du den Schritt nicht? Keine Lust, kein irgendwas? Oder ist das jetzt...
Welchen Schritt meinst du?
Den Schritt, einfach in den Karneval reinzugehen. Du gehörst auf die großen Bühnen. So,
ja, zeige ich mir mal gerade ein.
Im Moment schwierig.
Nein, ja, also zunächst mal danke für die Bauchpinselei, aber ja, also ich selbst bin da relativ verhalten, sage ich mal. Das mag mit dazu beitragen, dass ich da jetzt nicht so in die Vollen stürme. Ich habe keinen Bedarf, irgendwie mich da zu professionalisieren. So, ich habe da Bock drauf, mir macht das Spaß so. Klar ist das schön, wenn du irgendwie was geschrieben hast, hast das vorgetragen, die Leute sagen, boah, war aber geil. Das ist schon fein, das macht schon Spaß auch, ne? Aber ansonsten lasse ich das eher entspannt angehen. Also was ich wohl gemacht habe, war auf Raten meines Bruders oder auf Hinweis halt, mich da mal beim Festkomitee in dieser Nachwuchsakademie vorzustellen.
Literarisches Komitee oder das, glaube ich, ne?
Genau, ja, ne? Da bin ich dann auch angenommen worden. So, das heißt, das ist dann letztes Jahr auch vorsichtig angelaufen, ist dann aber auch schnell wieder versandet, aufgrund, dass Präsenztreffen halt nicht stattfinden durften und das ruht einfach zur Zeit halt.
Das heißt, ne, aber, man geht da hin, man spricht mal vor.
Genau.
Und dann sagen so ein richtiges Casting, Daumen hoch halt, ne, oder runter? Oder
wie, ja, ja, da saßen irgendwie 8 Leute, ne? Oder ja, ungefähr, ne? Und dann musst du einer am anderen reingelassen, musst du vorsprechen, was vortragen, waren auch Musiker da, also es gibt verschiedene Sparten halt, Redner, Musiker, ne, im Nachwuchsbereich. Und dann werden manche genommen und manche nicht. So.
Wie fanden die das?
Bitte?
Wie fanden die es denn?
Ja, die fanden es gut, ich bin ja genommen worden.
Also genommen worden heißt so ein bisschen, wir melden uns, oder wie geht das dann formell weiter?
Das heißt, du bist dann berechtigt, da irgendwie an den Kursen teilzunehmen. Ah, okay. Halt, ne? Das heißt, dann sitzen da gestandene Schauspieler und also das sind zum Beispiel der Ralf und der Arne vom Scala Theater, die da halt die Rednerkurse zum Beispiel mitmachen halt, ne? Und also das ist dann schon professionell angeleitet, ne? Dann wird dann halt mal so erklärt, was ist denn wichtig, wie entsteht ein Witz, ne? Wie schreibst du eine Rede, so, ja. Cool. Da habe ich mich schon angeschlossen und auch Spaß dran und Interesse dran, aber liegt halt im Moment brach einfach.
Naja, klar,
ne?
Das ist natürlich scheiße.
So, wir haben ja auch mal kurz gesprochen, ne? Franzosensitzung, ja, ausgefallen, ne? Die nächste jetzt, also dieses Jahr. Und dann hast du ja gesagt, vielleicht irgendwas Ersatzmäßiges, aber das ist ja jetzt auch gar nicht mehr möglich. Und ja, ne, von daher werde ich das schon wieder aufnehmen, sage ich mal. Ne?
Also, das heißt, wir können bei der Franzosensitzung 2022 auf dich bauen.
Mein Zettel, also ich habe immer im Handy habe ich immer so eine Liste, ne? Da steht immer drauf, so, boah, geiles Thema. Ne? Wenn dir irgendwas in den Kopf kommt, halt, ne, zack, aufschreiben. Ne? Die wird natürlich auch im Moment rasant länger.
Das ist ein großes Zettel wahrscheinlich schon, ne?
Das Repertoire ist ja, also ist ja Wahnsinn, was man gerade alles so, ich weiß ja gar nicht, wo du anfangen sollst. Man kann sich natürlich auch schnell die Finger verbrennen. Ja. Aber klar, ich habe da nach wie vor Bock drauf, aber es ist im Moment schwer zu forcieren einfach, ne?
Ja.
Geht nicht.
Aber Franzosensitzung 2022, das, was das literarische Komitee, das Festkomitee dich lehrt, wird funktionieren. Das heißt, man kann dich auch in diesem laufenden Jahrzehnt hoffentlich noch weiter im Karneval verfolgen.
Ja, habe ich Bock.
Das würdest
drauf.
Du gerne machen, hast du
Bock? Ja, drauf, auf ja. jeden Fall. Okay. Bock habe ich da schon drauf, klar. Ja.
Das hört sich doch super an. Aber kommen wir nochmal zu dir persönlich zurück. Du bist in einem Karnevalsverein aktiv, KG Ponyhof.
Ja.
Obwohl dir als Kind ein Pferd mal fast das Ohr abgebissen hätte.
Wo hast du das denn her? Verdammt noch mal! Das weiß ich selber schon kaum noch, ja?
Ich habe bei deinem Bruder nachgehört.
Das stimmt, ja. Das war irgendwo in Belgien oder in Holland im Urlaub. Da bin ich so nah rangekommen und dann hat das mal eben schnapp gemacht und dann hing ich noch am Faden. Ja, ja, tatsächlich.
Oh, scheiße. Aber es sind noch beide Ohren da.
Es sind noch beide Ohren, ja, genau.
Das ist großartig.
Ja, nee, KG Ponyhof ist Herzenssache. So. Also ich bin ja relativ durch meine örtliche Entferntheit, sag ich mal.
Du wohnst wo?
In Erftstadt. Im Umland.
Im Umland.
Genau, ja.
Erzähl mal den Leuten ganz kurz in wenigen Stichworten, was will der Daniel ähnlich machen als Gründer oder Mitgründer der KG Ponyhof? Was ist das genau, ein Verein aus der Südstadt? Was macht ihr, was treibt ihr? Außer viel feiern, das ist berühmt-berüchtigt, dass ihr toll feiern könnt.
Das ist berühmt-berüchtigt, genau, gerät leider manchmal so ein bisschen in den Vordergrund, sag ich mal. Wobei ich finde, dass eigentlich so der Kern der ganzen Geschichte ist für mich zunächst mal einfach ein Riesenhaufen, immer noch wachsender Haufen, super nette Leute.
Wie viel seid ihr?
Um die 300 im Moment, glaube ich, mit Kindern. 320 oder
400.
Sowas.
400.
400, okay.
Wie viel?
400.
Oh, 400, siehst du mal, die Zeit geht doch weiter. Ja, einfach ein unfassbar großes Potenzial an Engagement in jeder Richtung, an ne, jeder irgendwie, es gibt auf unserer internen Facebook-Seite so oft irgendwelche Fragen, wo kann mal eben einer hier, und dann geht das zack, zack, und dann wird, wenn Dinge ausgetauscht, von Wohnungen bis hin zu Möbeln, weiß ich nicht, also man hilft sich einfach untereinander so, das ist super angenehmes Klima, einfach in diesem Haufen Menschen. Und das ist einfach schön. Wenn man dann auch noch zusammen feiern kann, dann ist das so, ja, ist das so wirklich Herzenssache einfach. Ne? Also Ponyhof ist für mich einfach ein toller Haufen Menschen zunächst mal einfach. Ja.
Großartig, so soll Karneval sein.
Ja.
Umland, du wohnst gern da, ne? In Erftstadt.
Ja.
Wir hatten die eine oder andere
Disput,
will ich nicht nennen, sondern Auseinandersetzung, aber weil ich mal kurz bei Dingen das Umland irgendwie für karnevalistische Auswüchse verantwortlich gemacht habe und so weiter, wo du natürlich völlig recht hast, da hat das Umland am Ende nichts mit zu tun. Und du findest, das ist auch unterrepräsentiert so ein bisschen oder es wird zu schlecht gemacht manchmal, oder?
Ja, aber das ist ja so ein bisschen wie das Köln-Düsseldorf-Spiel, sag ich mal. Ne? Das gehört irgendwie dazu. Damit bin ich auch groß geworden. Das war immer schon so halt. Ne? Ich war immer schon sehr nah an Köln, habe ja auch in Köln studiert, habe aber nie hier gewohnt, also bis zum 10. Lebensjahr, dann nie wieder.
Ja.
Und hab da in Erftstadt, auch gerade da, wo ich jetzt wohne, in Lippla, das ist so der nächste Ort Richtung Köln, sag ich mal, das ist für mich so die goldene Mitte. Also ich bin in 15 Kilometern bin ich hier und fahre ich 15 Kilometer in die andere Richtung, fängt die Eifel an. Und das ist halt einfach total schön. Ich habe ausreichend Infrastruktur, sag ich mal. Ne? Ich bin schnell zu Hause, wenn ich irgendwie mal nach Köln fahre, ein Trinken oder so, dann ist man da auch wieder flott, aber die Mieten sind halt viel niedriger und ich habe einen See vor der Haustür, das ist fein so für mich halt. Ne? Und klar, dieses alte Spiel, Der Kölner halt, ne, der
auf den Bergheimer schielt. Das Autokennzeichen von dir und so, ne?
Genau, das Autokennzeichen, das Peinliche, ne. Das ist schon klar, das ist ein Spiel, sag ich mal. Ne? Wobei es im Moment echt ganz lustig ist, da sich das umgedreht hat jetzt gerade. Ne? Also ich habe total viel auch wieder von den Ponyhof-Leuten so, ne? Ey, sag mal, du wohnst doch da im Grünen und so, ne? Kann man da mal irgendwo hin? Ich kenne alle Spielplätze, ich bin durch hier, ne? Also ich war schon mit Martin und Hülya spazieren, ne? Leo kommt demnächst, ne? Maggie hat mich angefragt, ne? Hallo zusammen. So, kommen jetzt Leute in unsere Ecke eher und pinkeln da halt.
Ja, hoher Freizeitwert, ne? Das ist in Köln gerade zur Pandemiezeit irgendwann alles durch und dann ist das bei euch ja wirklich toll, ne? Jetzt so Eifel, diverse Seen.
Ja.
Also jedes Jahreszeit ja geil nutzen. Also egal, Brühl, Erfstadt, das ist ja eine
sehr schöne Gegend, ne? Dieses Gebiet ist es da, ne? Die Willeseen, genau.
Und ich habe ja festgestellt, dass die Leute im Umland, ich komme ja selber aus dem Umland, aus dem Siebengebirge, Königswinter, sind hier oft viel Köln-verrückter als die Kölner selber. Also wir reiben uns ja gerne mal so ein bisschen daran und gut, fünf nur die Immis, die wir teilweise selber sind wie ich, aber diese Köln- und Rheinland-Liebe ist bei euch ja genauso ausgeprägt, wie wenn du in Köln geboren bist, oder?
Mindestens.
Ja, genau. Das wollte ich hören.
Fahr mal mit dem Eifel-Express, so heißt der ja auch so schön, ne? Mit der Regionalbahn irgendwie. Die kommt ja aus der tiefen Eifel, fährt dann bei uns vorbei und ist dann zwei Stationen später hier. Da musste man so einen Tag wie heute, wenn er normal wäre, musste mal drin sitzen. Also das finde sogar ich fürchterlich.
Da kommt noch die Eifel.
Wir haben da schon alle drei Flaschen Sekt.
Du kommst aus Erfstadt, fühlst dich als Rheinländer, hast den Bezug zu Köln. Familia, ich kenne deinen Bruder sehr gut, Stefan, der auch im Karneval unterwegs ist, auch als DJ unterwegs ist im Karneval, sehr gut feiern kann, viel Bier verträgt. Und hast Familia trotzdem, du hast eine Schwester, die quasi Indianerin ist.
Oh, jetzt wird es ganz kompliziert.
Ja, erklär's in ein paar Sätzen, aber das, ich wusste das auch nicht. Wie kommt das?
Ist keine leibliche Schwester,
ja,
sondern... wir haben uns zu Beginn des Internetzeitalters, sage ich mal, tatsächlich in einem damals noch AOL-Chat, in dem ich, da konnte man ja international irgendwie sich aussuchen, ich gehe in den Chatraum in USA zum Beispiel, ne? Ich habe ein Rippchenrezept gesucht, ganz blöd, ne? Und dann bekam ich Antwort von besagter Dame so und wir sind dann irgendwie in Kontakt geblieben, da ist so eine Art Brieffreundschaft daraus entstanden per Chat und in E-Mail und so weiter halt, ne? Und dann war sie irgendwann mal hier in Deutschland mit ihrem Großvater zusammen und sie ist gehört zum Cheyenne-Stamm, Cheyenne-Abstammung. Und der Großvater war Schamane. Er ist inzwischen leider verstorben und sind zusammen hergekommen, weil er gebucht worden ist als Schamane für ein Ritual hier in Deutschland. Ne? Also die Leute haben irgendwie sich den herkommen lassen, weil die einen schwerkranken Menschen in der Familie hatten. Und dann hat sie gesagt, ich komme nach Deutschland. Dann habe ich gesagt, prima, dann treffen wir uns endlich mal. Ne? Und das war ganz witzig. Dann war sie hier und wir hatten uns ja noch nie gesehen, aber kannten uns trotzdem, weil durch den intensiven Austausch über 10 Jahre halt. Ne? Und dieses Meeting da in dem Tipi, was sie da auch aufgebaut hatten, die Familie, die gebucht hatten, das stand irgendwo in Westfalen. Und da bin ich dann mit ihr hingefahren und habe auch an diesem Ritual teilgenommen. Was hier durfte ich dann halt, ne? Es war so ein Peyote-Ritual, das war so gar nicht so ohne, eigentlich verboten in Deutschland. So. Aber es war wirklich, das war wirklich die einzige und erste echt spirituelle Erfahrung, die ich hatte so in meinem Leben halt, ne? Und am nächsten Morgen hat sie dann, also meine jetzige Schwester zu ihrem Großvater gesagt, mal, wir kennen schon so lange, ich möchte Andreas gerne als meinen Bruder nehmen. Und ich war so, passiert denn jetzt so, ne? Und dann hat er da wirklich, also in dem Zimmer, wo wir waren, mit Räucherwerk und allem drum und dran, und wir haben Gegenstände ausgetauscht, jeder einen Ring gegeben und so weiter. Und seitdem sind wir Bruder und Schwester, und ich habe das selber eine ganze Zeit lang gar nicht ernst genug genommen. Also ich habe gedacht, so hören, aber für sie war es todernst, also das heißt todernst, ne? Aber das ist schon Fakt für sie halt so, ne? Und war ein bisschen beleidigt, dass ich gesagt habe, so, wenn ich irgendwie bei Facebook so meine Familie und sie ausgespart habe halt, ne?
Okay.
Und wir waren dann auch, also meine Partnerin und ich, die Babette, wir waren halt 2016 auch auf ihrer Hochzeit in den USA halt extra hingeflogen. Sie ist auch zu meiner damaligen Hochzeit, meiner damaligen Frau angereist und so weiter. Also es ist schon sehr eng gewesen, geworden, geblieben.
Das aber ist, ich habe jetzt mal eine indiskrete Frage. Wollte eine Schwester werden, aber sie ist eine Frau, du bist ein Mann. Es war auf partnerschaftlicher Ebene, wolltet ihr nie zusammenkommen oder gab es
ein Kribbeln
oder so? Wenn ich eine Frau finde, soll ich meine Schwester werden, dann will ich was anderes von der.
Ja, muss ich oft erklären, ne? Das stimmt. Nee, aber.
Du machst kein Bier mehr.
Auf dieser Mann-Frau-Ebene ist da nie was gewesen und das fand ich auch irgendwie das Besondere und das Schöne, ne? Dass man halt auch mit einer wildfremden Frau. Eng werden kann, sag ich mal, ohne dass da irgendwie so ein Gedanke dabei ist. Der war auch nie da drin halt. Ne? Das ist immer nur so aus menschlichem Interesse gewesen halt. Ne? Ja.
Voll gut.
Ja.
Wir sind eng getaktet heute.
Ja.
Deshalb kommen wir so peu à peu zum Ende.
Ich muss jetzt auch
wir haben dir gerade eine Liste vorgelegt, genau, wo die 700 Songs sind, die rein theoretisch Olli spielen könnte. Aber er hat eben schon gezeigt, er kann auch Songs, die nicht auf der Liste sind. Also das kannst du ihm auch zumuten, wenn du dir gleich einen Song wünschst, den er spielt. Aber vorher noch, Erftstadt wird jetzt nicht das kulinarische Eldorado sein. Wo gehst du gerne essen oder mal raus, wenn du was trinken willst?
Boah, hier. hier bei euch, also hier in der Bagatelle bin ich gerne essen und wirklich super gerne im frühen Veedel am Klotwigplatz Himmel und Erd. Boah, da sterbe ich
für. Das war jetzt die nächste Frage, wie ist Lieblingsessen damit beantwortet?
Himmel und Erd. Wirklich, probiere ich in jedem Brauhaus. Aber
11:11 passt, glaube ich, zum Tag und
Zeit. Muss ich vergleichen, aber früh im Veedel nicht ganz vorne, ja.
Apropos, wir haben 11:11 in diesem sehr interessanten Gespräch komplett verpennt.
Haben wir verpennt.
Wir haben jetzt 11:25 Uhr. Ja, aber so ist es.
Nicht schlimm. Andreas war so kurzweilig mit dir, das war 11:11 Uhr. Ja, nächstes Jahr musikalisch laut grölend feiern werden, hoffentlich zusammen.
Definitiv.
Hast du ein Liedchen gefunden von Olli, was er uns spielen kann?
Ja, mein Blick fällt da direkt. Also ist zwar nicht ganz so karnevalistisch, aber wie gesagt, fällt eh ein bisschen schwer gerade. Ich suche mir aus Du ganz Zaubre.
Oh.
Von Bab und wünsche mir, dass das irgendwer könnte und alles wieder gut ist.
Hast ein Taschentuch dabei, weil das ist, glaube ich, jetzt echt
sehr, sehr schönes.
Super Wunsch.
Schönes Schlusswort. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke euch für
die Einladung. Vielen Dank.
Schön, dass ich hier sein konnte.
Blatt Papier, der Bleistift, Gedanke bei dir, sitz ich auf finstern Höhe, wart sich aufspielt für die Tür, bis ich aufrutsch in die Zick, in der dich für mich nicht jaff und mir mein Leben für im Darex, ob einmal fürkelt wie ein Straf. Du kannst zaubern wie die Mann. Die Karte lädt. Hör ihn zu, jetzt muss es hin. Jeder andere hätt gesagt, das ist zu spät. Der Typ ist fertig, der Typ, der kriegst du wirklich nicht mehr hin. Mit dem Rücken zur Wand, spaßend, und jede Nacht voll worrisch. Bisschen Verstand hassend, total von der Rolle, war ich das Schlimmste war als mir, wie du mich endlich registrierst, entsetzlich klar wird, dass es jetzt oder nie mit uns zwei passiert. Mensch, war ich nervös, als ich dir alles gesagt, hektisch und trotzdem erlöst, weil du mich nichts Dreck ausgelacht. Und ich fühle mich interessiert es für all den Stoß, der aus mir kommt, für all der Laber, der ich gebraten, weil die Chance so plötzlich kommt. Du kannst zaubern, wie die Mann die Karte lädt. Hör ihn zu, jetzt muss es sinn. Jeder andere hätte gesagt, es ist zu spät. Der Typ ist fertig, der Typ, der kriegst du wirklich nicht mehr hin.
So, wir sind zurück. Großartiger Song wieder. Hier sind ein paar Tränchen geflossen.
Schon wieder.
Und bei uns ist Sascha Schiffbauer, Südstadt Original. Geiler Typ, wie ich mal so sagen würde. Kennt seit vielen Jahren, jetzt nicht mega eng, aber immer mal wieder sehr interessant, was da so passiert. Schön, dass du da bist. Ja, wie geht's dir in diesem Lockdown? Was machst du? Was treibst du?
Vielen Dank für die Einladung erstmal. Genau, ich freue mich total dabei zu sein. Weiß noch nicht so genau richtig warum, aber das werden wir ja dann sehen.
Guck mal gucken.
Da kommen wir gleich hin.
Danke für diese Einladung, das werde ich mir rausschneiden und sichern zu Hause und immer wieder, wenn es mir schlecht geht, anhören. Ich arbeite tatsächlich ganz normal weiter in meinem Job für die Industrie. Ich bin im richtigen Industriezweig unterwegs, deshalb hat sich nur meine Bühne verändert. Ich stehe nicht mehr vor Leuten, sondern vor einer Kamera. Also das geht, der Punkt im Lockdown. Ansonsten mache ich, glaube ich, den gleichen Wahnsinn wie alle. Wir haben glücklicherweise nur noch ein Kind zu Hause. Die beiden anderen sind groß.
Drei, ne?
Ja, genau. Und die sind aber groß und wohnen alleine. Und Lernen auf Distanz klappt. Meine Frau arbeitet ganz normal weiter in ihrem Job. Die ist Hebamme. Das hat sich auch nicht geändert. Genau. Und ansonsten versuche ich nicht durchzudrehen und den Alkohol abends in Maßen zu halten.
Aber du bist doch quasi... Was heißt das alles weiterhin normal? Du arbeitest momentan als Sprecher, du als Moderator
genau.
für verschiedenste Firmen,
genau, 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 genau.
Bereich und ja, so weiter.
Genau.
Und da läuft alles normal
weiter? Ja, ja, ich arbeite halt für die Vorsicht, für die böse Pharmaindustrie und die haben halt ein Kommunikationsbedürfnis, was bleibt. Die Leute sind ja weiter krank und brauchen weiter Blutdrucktabletten und. Und dann kommunizieren wir halt Fortbildungen über Zoom oder irgend so ein Kram oder über Livestreams und ohne Live-Publikum unter den Bedingungen. Aber das... ja, toi, 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 jetzt für meine eigene wirtschaftliche Situation funktioniert weiter. Trotzdem ist es natürlich schräg, ich weiß nicht, darf man spoilern, wann wir das aufnehmen?
Ja, ja, klar.
Ja, 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 ja. Also, und, Viva Faste Lovend, ich bin völlig geflasht, ich bin einfach in die Bagatelle reingekommen.
Kriegst ein Bier.
Und trinken Bier. Und es ist keine Schlange.
Das erste Mal an Karneval nicht aus Plastik. Ja.
Und nicht aus Plastik, genau. Es ist, also das fühlt sich schon komisch an, wenn man das quasi nicht freiwillig entscheiden darf, ob man mitfeiert oder nicht. Bei allen ambivalenten Verhältnissen, die ich zum Karneval habe, aber das finde ich komisch.
Wieso ambivalentes Verhältnis zum Karneval? Du bist doch Südstädter durch und durch, ein Original, wie Daniel sagte.
Ja, das finde ich hochgegriffen, ehrlicherweise. Bisschen, weiß nicht, ob sich das so tragen lässt, aber ambivalent, weil ich bin meine Mutter ist Wirtin und ich bin in der Gastronomie groß geworden und wir hatten immer Kneipen, also keine Restaurants oder sowas, das waren die Zicke, wo die Lückner natürlich Stunde von 9 zu 8 bis auf ins 10, ne?
Ja.
So, und ich habe den Karneval oft, dadurch, dass wir hier in der Südstadt gewohnt haben, so, ja, schmutzige Seite ist der blöde Begriff, aber weißt du, mit Kotze im Hauseingang.
Die Fratze des Karnevals,
so ja, ein bisschen. Ja, die hässliche Fratze des Karnevals habe ich mehrfach erleben dürfen. Und das hat so ein Missgefühl irgendwie gebracht. Meine Ma immer am Arbeiten, also ne, so, wo war der Raum für uns? Mhm. Und tatsächlich hat das ein bisschen gedauert und mit den Kindern haben wir das so ein bisschen wiederentdeckt. Zugucken, das war auf einmal echt ein ganz schönes Erlebnis und wir haben so unseren Karneval etabliert. Und ich hatte auch ein Problem mit der immer gleichen Beschallung aus den gleichen Läden, mit der immer gleichen Musik. Also bist in der Uberschenke und hörst, trink doch eine mit. Dann gehst du langsam rüber zum Klotwig-Eck und wenn du Glück hast, fängt der Song da gerade an.
Das ist doch immer noch so. Hat sich das für dich verändert?
Ja, es hat sich insofern
verändert. Die Musikvielfalt ist größer geworden.
Ja, wir gehen da halt nicht hin oder sehr wohl dosiert. Also haben wir irgendwann für uns entdeckt, ich hoffe, ich darf das, viele Grüße an den Jörg vom Haus Müller. Ich finde den Samstagabend im Haus Müller zum Beispiel wahnsinnig geil. Ein DJ, der sich fast auszieht auf der Theke und so einen Mischmasch an Mucke macht und so und in so einem Hexenkessel.
Ja.
Gott, da waren wir letztes Jahr noch. Zum Glück haben wir kein Corona. Ja. Ja, genau. Also deshalb so ein bisschen ambivalent, aber man kann sich das ja aussuchen, wie man feiert.
Aber zum Thema Ambivalenz, du hast ja trotzdem so einen Gegenpart, würde ich gar nicht sagen, sondern ich fand, das hat es ja unfassbar bereichert, dass du das gemacht hast. Du hast Karneval dann trotzdem was gemacht.
Ja, genau. Wir haben Weiberfastnacht wegen der immer gleichen Musik. Dazu muss man wissen, wir haben irgendwann sind wir wieder am Ubierring gewohnt, haben Dachgeschosswohnung und ich habe die Ubierschenke die ganze Zeit gehört. Und ich weiß noch, ein Weiberfastnacht war ein Typ in der Box, der stand neben der Ubierschenke und hat quasi die gleiche Musik gespielt, die drin spielte, die ganze Zeit in unsere Richtung. Und ich liebe Karnevalsmusik, aber eben nur in einer gewissen Dosis. Und dann haben wir die Alarv Parade
wann war das?
Aufgehoben. Ja.
Ja.
7, 8 Jahre, ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen her. Und die erste Love Parade sah so aus, dass wir eine Box in einem Einkaufswagen hatten, einen Laptop in einem Köfferchen und den Verstärker unten drunter und einen Generator immer hinterhergezogen haben. Und haben tatsächlich wie die Love Parade nur House und Techno gespielt und zwischendurch mal Hip-Hop und sowas und ganz dosiert Karnevalsliedchen und sind durch die Südstadt gezogen. Und wir waren völlig geflasht, dass wir so Momente hatten wie bei der Love Parade, dass da 60, 70, 80, 100 Menschen uns hinterherzogen und das gefeiert haben. Also wir standen.
Wie viel waren ihr die Gründer? Wie viel sind losgezogen am Anfang?
Wir sind eine Gruppe aus vielleicht 8 Leuten oder okay. so. Das ist echt so ein harter Kern von so Freunden, Family hier in der Südstadt. Das wurden immer ein bisschen mehr, aber es war jetzt kein...
Aber Hausmusik aus Liebe zur Hausmusik oder ja. durchaus so ein bisschen aus, dann kann man mal die, zeigen, was Sache ist?
Nee, gar nicht, sondern weil wir das
schon, gerne also hören.
Ich,
und das,
okay. Ich leg so amateurmäßig immer ein bisschen auf und die elektronische Musik ist einfach mein Favorite.
Verstehe.
Und das war halt dann wirklich, du hattest echt so Herzmomente. Wir standen am an der Silbernstraße Ecke Ferkelum. Da ist ja so ein Ecklokal und da war so ein kleiner Platz, wo du auch niemanden störtest. Ne? Das war halt das Geile. Da waren keine anderen Gruppen draußen, sondern das war so eine Ecke für uns. Und dann hast du da, keine Ahnung, irgendwelche Trümmer-Songs gespielt, die Leute sind ausgerastet und dann spielst du in unserem Fädel und alle liegen sich in den Armen und singen mit. Und diese Mischung, das war einfach total geil. Da kamen jüngere Menschen, ältere Menschen, wir hatten so Alt-Hippies mal dabei, die haben das völlig gefeiert und ja, das war ganz großartig. Also,
ich habe das gesehen tatsächlich. Das waren nicht nur 70, 80 Leute, das waren mehr, die dann einfach da standen und das Ding unfassbar abgefeiert haben zur elektronischen Musik, mit der ich persönlich überhaupt nichts anfangen kann. Und ich fand es trotzdem gigantisch, weil es einfach was anderes, es war so ein Konterpunkt irgendwie. Und ja. das ist halt das Geile, was ihr da gemacht habt, etabliert habt, was auch immer. Macht ihr das immer noch? Also jetzt im Moment gerade nicht,
ja,
aber...
Ja, wir stellen uns gleich auf.
400 Leute auf euer Plätzchen.
Ist aber nicht angemeldet.
Aber alle, machen alle mit Maske, ne?
Alle mit Maske und 2 Meter Abstand, deshalb stehen wir jetzt vom Klosiplatz bis zum Dom. Nee, wir haben letztes Jahr tatsächlich eine Pause gemacht, weil ich auch so ein bisschen müde war. Also das ist dann schon auch viel Arbeit und man trägt auch eine Menge Verantwortung. Guckst immer, dass deine Technik läuft. Und was tatsächlich ein bisschen anders geworden ist, wir versuchen echt, den Leuten nicht auf den Sack zu gehen. Also wir suchen uns Spots, wo jetzt keine anderen Menschen sind, die jetzt zum Beispiel trommeln oder ne, so oder von einer Kneipe oder sowas. Wobei Einschränkung vor Kneipen ist manchmal geil, weil die Leute in einer langen Warteschlange stehen. Die feiern das natürlich auch enorm ab. Und das ist tatsächlich, ich weiß, vor 2 Jahren dann, habe ich dann echt so Momente, wo dir so Aggressionen manchmal entgegenschlagen. Und das finde ich super, super doof. Und ich bin dann nicht der Typ, der sagt, ja, aber ich will und bin hier. Sondern ich sage dann immer, komm, dann lassen wir es. Ich will ja keinem auf den Sack gehen.
Beim nächsten Mal komme ich mal mit, dann regeln wir das, okay.
Ja, weißt du, ja, habe ich dann auch so, aber du willst ja nicht. Ne?
Nein, ich weiß, ja, was du meinst. Man will ja auch die Leute auf den Sack gehen, das ist ja doof.
So,
ne?
Und ich will Party machen und wir machen echt einen bewegten Lauf da. Und vielleicht ist es aber auch viel geworden. Das haben wir natürlich auch gemerkt. Als wir angefangen haben, gab es das schon. Auf den Uniwiesen haben ein paar Studentinnen und Studenten das gemacht. Aber dann irgendwann merkst du hier in der Südstadt, ey, am Kreisverkehr, Alteburger Straße am 1. hat sich auch so ein Ding etabliert, wo welche stehen mit Mucke. Und irgendwie wurde das dann immer mehr. Und dann ist das irgendwann so eine Kakophonie und du willst ja nicht nur lauter sein als die anderen. Mhm. Also das finde ich auch uncool. Darum geht's auch nicht. Es geht nicht, dass sie uns abfeiern.
So ein bisschen, ich habe das mitbekommen, vorne an der Alteburger Straße, wo dann das Ordnungsamt kam, Stöpsel rausgesteckt hat, wo es eine riesen Facebook-Diskussion gab, was für Assis das sind, die da laut Musik machen, wo ich so denke, ey, es war aber Fasnacht, das ist doch alles gut. Die machen Musik, die Leute feiern dazu, alle waren friedlich, aber das ist echt so abgemäht worden. Also nervt das nicht auch, dass da so ein Druck eventuell entsteht, ja, viele Leute das abfeiern und manche dann einfach da echt so sagen...
Also Weiberfastnacht, finde ich, geht's, weil Weiberfastnacht haben wir unter den Augen der Sicherheit, ne, wie sagt man, der Polizei,
der Ordnungsbehörden.
Schon Party gemacht, der Ordnungsbehörden, und die haben mit Party gemacht, also es war super entspannt immer, ne, weil wir halt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, als die Severinstraße dann abgesperrt war ja irgendwann, dann hatten die Ordner Schiss, dass wir da durch wollen und wir so, ey, easy, wir wollen da nicht durch, ne, macht ihr euer Ding, wir gucken, wo Platz ist und so. Karnevalsdienstag haben wir da tatsächlich 2-3 Mal echt übel erfahren nach dem Zug, nach dem Südstadtzug, wo wir mit einer kleinen Gruppe mitgehen.
Mit dem gleichen Motto geht ihr da mit im Zug? Oder
nee, da heißen wir KG Eskalation.
Doch, das gleiche Motto.
Und sind der kleinste Nicht-Karnevalsverein. Bei uns gibt es auch nur Nicht-Mitglieder und Mitgliederinnen. Genau. Und da haben wir uns dann so, und das fand ich total geil, das ein Jahr war das mega, weil wir uns mit den Ponys da so geil ergänzt haben. Ihr habt ja die Nubbelverbrennung an der Turburg und wir haben einfach von 6-7 Uhr etwa bis eben kurz vor eure Nubbelverbrennung das Haus so abgerissen und dann sind wir gegangen und wer wollte, bleibt bei der Nubbelverbrennung. Das war total organisch. Ja. Aber Karnevalsdienstag ist halt hart, weil für viele ist das normaler Alltag und die letzten 2 Jahre sind wir abgestraft worden vom Ordnungsamt und von der Polizei.
Was sagen die?
Also. Ja, Personal und sie müssen jetzt weitergehen, ansonsten wird es teuer. Ganz einfach. Okay. So, und dann zeigst du deinen Personalausweis. Ich bin meistens auch der Einzige, der noch einigermaßen nüchtern ist. und dann, aber letztes Jahr, nee, das darf man nicht sagen. Doch, weil der war ganz geil. Da sind nicht wir abgemahnt worden, sondern Trommler, mit denen wir so ein bisschen Beef hatten, halt auffällig albern. Wir standen da, haben halt Mucke gemacht, irgendwelche Partymucke. Und da ist es gar nicht nur elektronische Musik, sondern Party hier zu querbeet. Und dann kamen die Trommler und haben gesagt, wir trommeln hier schon immer, ne? Das ist ja keine Karnholzmusik und so.
Karneval,
das
kann man ja sehr ernst sein, ja.
Allerdings. Und ein bisschen Häme sei mir an dieser Stelle erlaubt. Dann kam das Ordnungsamt, aber nicht wegen uns, sondern wegen denen.
Ja, ist doch schön.
Ja, aber genau das, was du gerade gesagt hast, auch das finde ich, das ist mir alles zu anstrengend. Ich will das nicht ernst. Ich will Spaß haben, wenn das da ein Nerv wird und ich muss darüber nachdenken, kommt das Ordnungsamt oder nicht, dann zieht mir das den Stecker und dann lassen wir es halt.
So. Komm mal kurz noch zum Privaten zurück. Prägt einen sowas, deine Mutter, Karin, die ich sehr schätze, wenn ich das so sagen darf, hat immer in der Gastronomie gearbeitet, oder Gastronomie gemacht, geführt und so weiter. Unter anderem das legendäre Roxy. Entschuldigung, legendäre Kleinköln, also wollte ich sagen.
Für unsere Hörerinnen und Hörer, die beiden Herren sitzen hier schon etwas länger. Und, Alkoholverbot gilt ja nur draußen.
Podcast ist erlaubt mit Alkohol, also machen wir es hier auch überhaupt hier. Oh.
Ich werde rot, das können wir jetzt gerade sehen.
Das ist aber ein bisschen eine freudsche Fehlleistung, als sie Roxy gemacht hat.
Auch ein geiler Laden, ja.
Ja, geiler Laden, aber Kleinköln auch ein super Laden.
Ja, ob das prägt?
Ja, kriegt man da viel mit? Also ich meine, wenn ich jetzt überlege, meine Mutter ist Sozialarbeiterin, wenn sie jetzt stattdessen jeden Abend im Kleinköln gestanden hätte.
Ja, also klar, in alle Richtungen kriegst du was mit. Ne? Fragen, was willst du später mal machen? Klar, weil die Gastronomie ist immer eine Exit-Strategie. Also wenn ich jobmäßig mal nicht läuft, war super bei Corona. Ich dachte, ich gehe kellnern und dann so,
Moment.
Aber wo? Nee, also das prägt dich schon, das prägt dich in alle Richtungen, was ich eben auch gesagt habe mit der Ambivalenz und einerseits ist es faszinierend, andererseits siehst du auch, wie viel Arbeit dahinter steckt.
Ja.
Also das ist so, als Kind nimmst du es so ein bisschen gar nicht wahr.
Weil und du hast nie einen konkreten Wirtewunsch, sag ich will das auch mal machen oder?
Nee, nicht wirklich.
Nur Exit.
Nee, nicht wirklich und ich habe tatsächlich dann früh, so um Kohle zu verdienen, gekellnert auch, klar wie viele andere, aber dann tatsächlich im Restaurantbereich. Also versucht so in gehobener Gastronomie, was Essen angeht. Und das finde ich auch geil, also Leuten einen geilen Teller hinzustellen, dass sie einen guten Abend haben. Das macht schon Spaß. Aber ich weiß, wie viel Arbeit Gastronomie ist und wie viele Dinge du gar nicht beeinflussen kannst und mit was für einer Scheiße du dich auseinandersetzen musst. Also, ja, Respekt, dass ihr das macht.
Bei uns war es auch Exit-Strategie.
Wir können auch einfach nichts anderes.
Ja, wenn du nichts wehst, ne, dann
so ist es.
Da ist was dran an dem Satz.
Also, überhaupt nicht, das stimmt
nicht.
Das,
nicht?
Nee, und wenn man eure Läden ja anguckt, dann stimmt das auch. Das ist jetzt kein Fishing for Compliments, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Das mag für den einen oder anderen oder die ein oder andere stimmen, aber die meisten Gastronomen, die ich kenne, die haben da eine Idee hinter, die verfolgen da was. Ob das funktioniert oder nicht, ist eine andere Frage, aber ja, genau.
Aber so diese legendären Kleinköln-Geschichten, die ja, wie soll ich sagen, heute sehr glorifiziert werden und durch einen Teil der Stadtgeschichte sind, nervt dich das eher, wenn das immer so aufbereitet wird oder war es wirklich so, sag ich mal allgemein gedacht?
Also nerven tut es mich überhaupt nicht, das ist ein Stück meiner Biografie, also der Dieter Becker, der Beckers Schmal, wie der heißt.
Trainer vom FC Johnny, legendäre Kölner Thekenmannschaft.
FC Johnny, geilste Thekenmannschaft, kann ich euch gleich eine kleine schöne Anekdote.
Ich bitte darum, ja.
Der war so ein bisschen was wie so eine Art Papa für mich. Meine Mutter und der hatten eine sehr innige Beziehung, die nur durch seinen Tod beendet wurde. Also die wären auch heute noch zusammen, behaupte ich mal. Und das war schon natürlich irgendwie faszinierend. Und als kleiner Junge, wir sind mit zu Boxkämpfen gegangen, weißt du, und dann bist du da im Lockerroom, wenn die Bandagen gemacht werden und so. Und dann bist du in so einer Welt. Ja, das ist natürlich, ich weiß, wir haben einmal im Satori, da hatte der Dieter einen Boxkampf organisiert. Da war Boxen ja noch Schmuddel und auch die Friesenstraße war noch Schmuddel. Ne? Da hatte ich dann so eine Bomberjacke an von René Weller. Revell hieß die Marke damals, ja. Und dachte, ich bin der König. Und dann kam so ein Typ, so 2 Meter groß. Und ich so, ja, nee, da können Sie nicht durch, nur wegen Karten. Und der schiebt mich zur Seite. Ja, ist gut, Junge. Weißt du, okay, dann komm weiter. Und ich so, ja. Aber das war schon faszinierend, diese Welt. Das Einzige, was ich aus heutiger Sicht schräg finde, tatsächlich ist, was du gesagt hast, diese Glorifizierung. Weil man darf auch nicht vergessen, das ist Zwangsprostitution zum Teil. Teilweise sind da schräge Mechanismen, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber das waren auch nicht nur coole Leute. Also, ne, da ist auch super viel Scheiße gelaufen und heute wird da so getan, als wie, ja, das war
Köln noch in Ordnung damals,
ne? Genau. Das waren auch irgendwelche Verbrechen und Dinge, die nicht cool waren. Also, insofern finde ich das ein bisschen komisch, wenn man sagt, der ist ja so original. Ja, aber der Typ, weißt du, wie der seine Kohle verdient hat, weil Ladies dem die Kohle gegeben haben. Frauen, Entschuldigung.
Ja. Und die brutal ausgebeutet worden.
Ja, genau, genau.
So, und jetzt die Geschichte.
Die Geschichte, ganz kurz, FC Johnny, die haben trainiert auf der Jahnwiese, früher am alten Müngersdorfer Stadion. Und Heinz Flohe war ja mit dabei. Und ich durfte den Deuser-Koffer, Erich Deuser war mal Mannschaftsarzt der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und dann hatte man immer einen Deuser-Koffer mit dem Verband.
Hieß auch so, da stand auch drauf. Ja, stand auch. Ich bin ja Fußballer, weiß ich, ja.
Ich durfte also an der Seite stehen, ich weiß nicht, wie alt ich war, und habe dann die Rolex von Heinz Flohe an den Arm bekommen, weil ich musste auf die aufpassen. Das war so ein geiler Moment. Mein linker Arm hing auf dem Boden, weil die Uhr so schwer war. Ja? Und ich stand da und dachte, diesen Moment werde ich nie vergessen.
Jetzt hast du es geschafft.
Und waren so geile Jungs, weil die hatten ja Mini-Please und alle so mega Matten und so. Ich glaube, da waren 400 Jahre Zuchthaus auf dem Spielfeld.
Ja, in der Freunde dieser Fußballzeitschrift, wo das immer aufbereitet war, so ein großer Bericht über den FC Johnny, wirklich da liegt zum Boden. Kann man noch googeln. Also auch für unsere Hörer, wirklich großartig. Und da ist eine Geschichte, passt auch zu dem, was du erzählst. Da, wie jede Fußballmannschaft sammelt man ja vorher die Wertsachen. Ne? Ist ja so, wir spielen eine Plastiktüte Wertsachen. Das waren sind mal ein paar Mark und was ist eine Uhr und ein Ring. Beim FC Johnny waren das dann, glaube ich, so ein paar hunderttausend D-Mark damals. Und dann wurde das noch vergessen. Da musste einer zurückfahren, diese Tüte holen. Also wirklich legendär.
Ey, die hatten Heinz Flohe in der Mannschaft. Ja. Also ich meine, der alleine, ja, fußballtechnisch hätte der das ganze Ding da rausgerissen.
Ne? Hat er, glaube ich, oftmals auch gemacht. Ja. Ne? Der war, glaube ich, dann wiederum mit dem Dieter Becker sehr gut befreundet, ne?
Ja, ja, ja. Das war, und das sind natürlich so Geschichten, das vergisst du nicht, ne? Und auch diesen Boxsport, da auch mit dem René Weller, der dann bei uns mal in der Bude stand, keine Ahnung, das ist für dich als Kind, hast du natürlich nur Riesenaugen,
ne? Ich höre da raus, Entschuldige Daniel, du bist so ein Kind der Südstadt, mit allem Erlebten, wo du gewohnt hast, wo du groß geworden bist. Wie siehst du die Entwicklung? Du hast es ja nun einige Jahre schon miterlebt, von Stollwerk, denke ich mal, an bis heutzutage. Gentrifizierung rauf und runter. Fühlst du dich noch wohl hier?
Ja, total. Ich finde das mit der Gentrifizierung auch auch schwierig, weil ich glaube, die Gentrifizierung gab es immer schon. Ja. Also die gab es schon mal in den nach Mitte der 80er, als die Leute dann, als das anfing in der Mainzer Straße, haben sich Leute Eigentumswohnungen gekauft am Römerpark und sowas. Das war so eine erste Gentrifizierungswelle. Ich will das gar nicht bewerten, sondern nur feststellen. Und dann war, weiß ich auch, Ende der 80er, Anfang der 90er, das verschwimmt ja irgendwann so, war die Südstadt auch tot. Also ne, wir hatten mal Zeit mit dem Eckstein, mit dem Radio und so, Schröders, wo echt was los war mit der Opera und das kippte irgendwann und dann gingst du hier abends durch und dann dieses Bild wie in diesen Western, wenn diese Büsche da über den Gegenweg fliegen. Ne? Und dann fing es irgendwann wieder an und es kam Leben in die Bude. So, und das finde ich halt, das nervt mich auch oft bei den Auseinandersetzungen, zu denen dann ja auch die Gastronomie hier, unter der die zu leiden hat, wenn dann hier auf einmal wieder Leben ist und die sagen, nicht immer laut. Also klar ist es laut, aber ich meine, ja, Stadt ist Störung, da müssen wir mit umgehen. Kacke finde ich natürlich die Mietpreisentwicklung, das finde ich auch teilweise geisteskrank, liegt auf der einen Seite an den Leuten, die das anbieten, auf der anderen Seite finden sich aber auch immer Leute, die das zahlen. Und da frage ich mich dann manchmal, ey, seid ihr noch ganz sauber im Schacht? Ne? Das finde ich schwierig. Ansonsten habe ich das Gefühl, egal wie sehr die sich Mühe geben, die Südstadt bleibt und ist immer noch ein bisschen ranzig. Weißt du, wir haben der Klotwigplatz ist immer noch der Klotwigplatz. Du siehst immer noch völlig wahnsinnige Menschen, die über die Straße gehen und schreien. Ja, und du denkst so, Alter, was geht hier ab? Aber das ist halt, genau.
Ich finde es auch genial tatsächlich, dass ich ja unfassbar viele Leute darüber aufregen, dass irgendwelche Assis am Klotwigplatz sitzen und ich so denke, alles gut. Also das bewahrt ja auch so ein bisschen was. Das ist für alle noch der Platz, das ist für alle da.
Ja, was wollen wir denn? Wollen wir ja, so eben das Gerling-Quartier?
Das ja nicht gelackt haben, genau. Ja,
ne, wo wir dann Ausgangssperren haben, wo wir einen Zaun drum machen und sagen so, ja, wohnen Sie hier, dann können Sie hier rein. Wenn nicht, dann gehen Sie bitte weiter. Also.
Aber es, glaube ich, gelingt auch. Ich weiß gar nicht warum, aber man hat diese gute Mischung. Es kommen Leute hier abends zum Ausgehen aus Marienburg im Hahnwald hin. Die wissen aber, es ist die Südstadt. Hier ist es ein bisschen ranzig. Es ist weiterhin Urkölsch und trotzdem ist es auch total weltoffen. Also das gelingt. Ich weiß nicht, wer der Dirigent des Ganzen ist, aber dazu gehört dann auch ein lauter Klotwigplatz mit Verrückten, wie du sagst, die da langlaufen, mit Leuten, die da alkoholisiert schon vormittags sitzen. Aber wir sind Großstadt, also hallo.
Genau, genau. Und die kamen auch früher schon, weißt du, die kamen auch früher schon ins Leines. Also da waren dann auch die, da waren für uns Jungs vom Klotwigplatz, also Jungs, da war ich 8 oder so, waren das auch schon immer die Marienburger, die auf der Vespa Ciao vorbeifahren. Ne? Und das war ja auch schon, das ist das Gleiche in Grün, wenn die heute im SUV in der zweiten Reihe parken.
Dann sind die gleich.
Ja, ja, so. Ne? Aber so war das ja immer schon. Ja. Und das insofern, finde ich, kann man das so von mehreren Seiten betrachten. Und dieses nostalgische, oh, früher war alles besser, das weiß ich halt auch nicht, ob das immer so stimmt. Ne? Und hey, hier, wir haben Fahrradwege. Größere Fahrradwege, verrückt, in der Südstadt, in Köln, das kann ich gar nicht glauben, dass das passiert ist, was ist hier los? Ihr hattet in Corona-Zeiten die Möglichkeit, auf Parkplätzen Außengastronomie machen. Und ich habe gedacht, in welchem Land bin ich? Wahnsinn, was ist hier oder? Los? Das ist ja gar nicht möglich und so. Also
die Atmosphäre war wirklich großartig. Ich hoffe, jetzt kommende Sommer ist wieder so diese wieder, Parkplätze umgemodelt.
Ja, und es gibt eine neue Mutation, ist alles vorbei.
Hoffentlich. Wo gehst du denn am liebsten essen in der Südstadt, deine Lieblingskneipe? Mhm.
Wir sind sehr konservativ, was das angeht. Also im Sinne von, wenn wir einmal einen Laden haben, gehen wir da immer wieder hin. Es gibt ein paar. Ich feiere das Wirt, den Alex Haag und ja. seine Koteletts. Da bin ich aber groß geworden in dem Laden. Mit besagtem Dieter waren wir da häufig.
Stammkneipe gewesen, Mama. Ne?
Genau. Mhm. Wir feiern sehr Spotkind, wenn man mal ein bisschen mehr Geld ausgeben will und sich überraschen lassen will. Fand ich mega geil.
Ganz groß.
Wir gehen gerne in die Bagatelle. Stimmt wirklich. Einzige Problem hier ist ja, man kriegt ja nie einen Tisch, wenn man spontan mal kommen möchte. Ne?
Auch das stimmt. Egal genau. zu welcher Tag- und Nachtzeit,
genau.
man kriegt nie einen
genau.
Tisch.
Feiern ist Dialog, wenn wir Bock haben auf eine geile, unkomplizierte
Küche. Hatten letzte Woche auch.
Wo wenn das ich so weitermache, bin ich alle Läden in der Südstadt.
Mach weiter, ist ja interessant.
Weinkneipe zur Wettannahme. Haben wir ewig für gebraucht. Und
mega Laden, komischer Wirt. Er spricht bis heute nicht mit mir, aber...
Der Chris ist super. Du weißt, ich. Du weißt, dass der zum mir. Dialog gehört.
Er
ne?
spricht nicht mit
mir. Du weißt, dass
wir laden ihn mal zum Podcast ein, dann muss er mit dir sprechen.
Ja. Daniel, ich denk mal drüber nach. Ich komme mit dem super klar.
Ich bin mega da, ich kann nicht mehr hingehen, weil er redet nicht mit mir.
Wir laden ihn mal zum Podcast ein, dann muss er
darf
sprechen.
Darf ich nicht so viel sagen?
Das ist öffentlich. Nein, also finde ich zum Beispiel, also so, und natürlich hier ist Capricorn. Was Judith da macht, finde ich auch so beständig und schon so lange. Und wer will, kann ja auch noch richtig Geld ausgeben im Ochs und Klee. Also ich habe so das Gefühl, ey, wer Hunger hat in der Südstadt, der kommt auf seine
Kosten. Das heißt, Kosten. Du gehst auch in den Rheinauhafen als Südstädter?
Ist da keine wir waren mal im Ochs und Klee, das mäßer wir ja nicht so oft.
Ja.
Das ist ja, muss man ja wollen. Aber tatsächlich...
Ja, also die Imbisskultur, also Bonner Straße, ganz ehrlich.
Ja, mega, mega.
Daneben der Grieche neue.
Pizza
84
Grad.
Also Nino Pizzeria im Severinswall. Aber selbst Danino, die Pizzeria gegenüber vom 485 Grad, weißt du, da gehen wir schon seit 100.000 Jahren hin.
Also ja. Bonner Straße, glaube ich, die beste Imbissdichte vom Flugwegplatz bis zum McDonalds ja. bundesweit.
Wertigkeit,
Qualität, Atmosphäre, Hammer.
Richtig geile gut. Döner, alles was
du brauchst. Freunde, wir verquatschen uns hier, wir werden zu lang.
Ja. Ich muss dein Lieblingsessen sagen, dein Lieblingslied, was dem Olli wünscht und dann tschö.
Mein Lieblingsessen, alles was schmeckt und mein Lieblingslied, wenn es Leisure singt im Roxy.
Großartig.
Da mal Roxy den Bezug doch wieder.
Da ist Roxy ja wieder.
Sascha, großartig, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Vielen, vielen Dank.
Trink ganz entspannt der Kölsch aus.
Et Schmitz Marie, wo minge Schwarm. Und ich stelle die Frage, ob et jen mit in et Kino kann. Et jöf ne Liebesfilm, doch et Marie muss jens genauem, wenn et jing. Denn wenn et Lechus jing im Roxy, hat immer schnell ne Kätzje stund. All die Mädchen und die Junge, so se Loche eng umschlunge, hingen in der letzte Reihe. Und wenn dann jeder singe Mädchen, hungere Füße, Blüsche jing. Da hatte mir auch schnell kapiert, war das noch im Level 8, außer Fußball und Karl May. Doch et Marie sat leider ne. Und wie durch Zufall kommet Lisbeth vorbei. Et war nicht grad ne Schutz, ob der mal flehen muss. Doch wenn es dunkel ist, sind alle Mädchen schön. Denn wenn es Lechus ging im Roxy, hatte man schnell ne Kätzchen stand. All die Mädchen und die Junge, so se Loche eng umschlungen, hingen in der letzte Reihe. Und wenn dann jeder singe Mädchen, hungert wiese Blüsche jing. Da hatte mir auch schnell kapiert, war das noch im Level 8, was auf Fußball und Karl May. Er war irgendwann, ging im Roxy dann, et Licht für immer. Emmaus, unsere Maten dann, wie überall, ne Supermat dort raus.
Alles gut, lieber Sascha.
Roxy, wunderschöner Song. Martin Schops ist hier. Freuen
Schönen
uns sehr.
Guten, was haben wir jetzt gerade für eine Uhrzeit?
Mittag. Wir haben jetzt Mittag. Tatsächlich 12.20 Uhr
ja.
An Weiber Fastnacht immer noch. Wir haben eben schon 11.11 Uhr verpennt, weil wir so ein nettes Gespräch hatten. Aber es ist traumhaft, dass du da bist. Du bist Lehrer.
Ja.
Für Sport und Deutsch.
Genau.
Machst das Ganze in Frechen.
Ja.
Arbeitest du noch als Lehrer?
Nein. Um ehrlich zu sein, nein. Ich musste mich irgendwann mal entscheiden zwischen Schulklasse und Bühne, weil beides relativ zeitaufwendig gewesen ist. Also jeder Job einzeln, wenn du den hundertprozentig machst, ist ein Fulltime-Job. Weil es ist ja auch nicht nur Karneval, was bei mir Bühne ist, sondern das ist das ganze Jahr über mit einem Soloprogramm unterwegs oder irgendwelche Moderationen für Firmen und sonst irgendwelche Festivals bespaßen und so. Also beides ist ein kompletter Job. Und dann leidet natürlich einer. Und dann kam irgendwann der Tag, als ich vor einer Klasse in der Session gestanden habe und ich normalerweise mich immer sehr stimmstark durchsetze da. Also ich habe die auch schon mal angeschnauzt natürlich, wenn sie es verdient hatten. Die hatten das eigentlich immer verdient. und ich dann gesagt habe, so Martin, du musst jetzt deine Stimme schonen, weil du heute Abend noch in die Arena musst und dann kannst du nicht krächzen. Und dann habe ich die halt in der Stelle mal machen lassen, was sie wollten und irgendwie mit Stillarbeit und dies und jenes. Und dann habe ich gedacht, das geht nicht, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht verantworten, nicht vor dir, nicht vor den Schülern, nicht vor dem Arbeitgeber. Und dann habe ich gesagt, da muss der Job halt weg, der weniger Spaß macht.
Wann hast du das entschieden?
Gestern. Nee, das ist jetzt schon 4 Jahre her.
Okay.
Ja.
Aber in deinen Reden hast du ja gerne Geschichten aus dem Schulalltag. Die sind dann aber dann sozusagen aus der Vergangenheit oder die kannst du dir so vorstellen, was ist das dann genau?
Ja, ihr habt ja jetzt gerade mit eurem Podcast hier meinen Zauber kaputt gemacht. Weißt du, so direkt hat mich ja noch nie einer gefragt, sag mal, Mister, ich kann jetzt auch so gut nicht lügen, auch wenn ich das jemandem anders erzählt habe. Also sage ich natürlich jetzt die Wahrheit. Nee, auf der Bühne, liebe Leute, die jetzt zuhören, ich arbeite nach wie vor als Lehrer an einer Schule. Ansonsten ist das ja nicht so authentisch. Ne? Das sind natürlich Sachen, die ich jetzt so aus vergangenen Tagen noch kenne oder aber die mir von Kollegen zugetragen werden. Und natürlich kann man auch dran fühlen, dass nicht jede einzelne Situation, von der ich da erzähle, genau so gewesen ist, sondern das sind im Prinzip Vorlagen, die die Schüler irgendwann mal gegeben haben. Die hörst du im Zweifel auch mal an der Bushaltestelle oder sowas. Man kann es ja den Transfer schnell in die Schule machen und ein kleines bisschen weiterspinnen. Aber tatsächlich sind auch ein paar Sachen wirklich Realsatire. Ne? Mhm. Also das ist schon schwer zu, wie soll ich sagen, man überspitzt ja normalerweise als Humorist die Realität. Und in Sachen Jugendsprache ist das wirklich schwer, das zu überspitzen, weil es ist so crank und krass und so.
Ja, halt ich habe sehr oft sehr gelacht, also es kommt schon sehr rüber und sehr authentisch, also insofern glaubt man das auch komplett, dass du weiterhin als Lehrer tätig bist.
Sehr gut.
Aber jetzt hast du quasi, du sagst, seit 4 Jahren machst du es professionell, was du vorher schon getan hast. Beobachte seit, ich bin 40, aber seit 30 Jahren würde ich sagen, was die Redner im kölschen Fassler so machen und dann kamst du. Relativ berühmten Vater, das Rumpelstilzchen kann man gerade mal sagen, die ich schon, als ich 5 war, glaube ich, gefeiert habe, mit meiner Mutter zusammen damals noch vor so einer 30-Zentimeter-Kiste irgendwie und alles geguckt habe, aber und dann kamst du und bist ja wirklich, kann man sagen, wahrscheinlich mit Herrn Weininger zusammen, die Nummer 1, die gerade da ist. Du hast eine unfassbare Performance geleistet bei der Prinzenproklamation, die der WDR vor 3 oder 4 Wochen ausgestrahlt hat, die viral gigantisch gelaufen ist und wo jeder so ein Tränchen verdrückt hat. Wie ist denn das, wenn man da auf einmal so steht und weiß, man ist so die eine der Stimme Kölns? Ich weiß, du magst es nicht hören, aber so ist es.
Keine Ahnung. Also ich kann es dir tatsächlich ganz ehrlich nicht beantworten, wie das ist, weil ich es nicht fühle. Also so, ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwo ich hier in irgendeiner Form ein Prominenter wäre oder jemand, der jetzt der Stadt an der Stelle eine Stimme gegeben hat. Es ist natürlich total schön gewesen, jetzt gerade, um jetzt mal dieses Prinzenproklamationserlebnis anzusprechen oder darauf zurückzukommen. So, dass, ja, wie soll ich sagen? Im Moment bin ich an einem Punkt in der Session, wo ich normalerweise jetzt an die 200 Veranstaltungen gespielt hätte. Und die letzten Jahre ist das zum Glück immer so gewesen, dass das wirklich tolle Sessionen gewesen sind mit ganz, ganz viel Resonanz. Und neben dem, du hast eben das Professionelle angesprochen, dass man als Redner natürlich auch im Fasselhofen Geld verdient, kriegst du in solchen Momenten vom Publikum ganz, ganz viel zurück. Ja, und das merkst du halt daran, wie die Wichtigkeit ist, wenn du einfach mal deine Gage vergisst an so einem Tag und das überhaupt nicht merkst, nicht abrechnest und irgendwie total beseelt ins Bett gehst und dich das auffrisst, wenn irgendwas nicht geklappt hat. So, und die meisten Künstler sind sehr sensible Seelen. So, und ich gehöre tendenziell auch eher zu den Menschen, die sich mal was zu Herzen nehmen. Und wenn einem das alles fehlt, was da so passiert, das ganze Zwischenmenschliche, das Emotionale, das, was vom Publikum zurückkommt, die Begegnung, die man da hat und so weiter, diese fröhlichen Gesichter, die man guckt, dann fehlt einem was. Und in dem Moment, wo sowas so viral geht, was man selber gemacht hat, was mich selber tatsächlich, das ist ja auch total bescheuert, dass man sagt, das, was ich da jetzt geschrieben hatte oder dann erzählt habe, das berührt mich halt selber auch, ja, weil es trifft das. Und wenn das dann wirklich so gefeiert wird und ich so viele nette E-Mails bekomme, dann ist das im Prinzip der Applaus oder das digitale Lächeln, was ich von den Menschen zurückbekomme. Und das ist das, was an der Stelle so schön ist, ja, was da im Prinzip das so ein bisschen aufgefangen hat. Hm.
Darf ich ganz kurz nach deinem Alter fragen?
Ja.
Okay, verdammt.
Da hast du Fragen.
Ich wollte damit eine Überleitung schaffen.
Okay, komm, ich bin 74er, jetzt kannst du schnell ausrechnen.
Ich bin 40, bin 80er, also bist du 46.
Richtig, ja.
Oh, verdammt, und der sieht jünger aus als ich.
Das ist kein Gastronom. Ein Jahr jünger, der sieht auch viel jünger aus als ich insofern.
Du bist was? 40, 46?
Ich bin ja. 47, ja.
47, ja, guck mal, alle ein Alter in etwa, ne? Alle zur gleichen Zeit Abi gemacht.
Du warst zum Thema Abi, interessantes Ding, ich war in Mülheim auf der Realschule, Elias Knapp.
Ich war auch in Mülheim. Am
ich weiß, Genoveva. Ja. Deshalb, da komme ich hin. Wie kommst du, dass du in Mülheim warst?
Mit der Bahn. Also.
Aber du hast doch...
In Dünnwald bin ich groß geworden.
Ach so, du bist in Dünnwald.
In Köln-Dünnwald bin ich aufgewachsen und da kam die Linie 4. Wir haben auch bei uns, weder in Dünnwald noch in Höhnhaus, gab es ein Gymnasium. Die Alternative wäre gewesen, die meisten meiner Freunde sind auf die Gesamtschule Hohlweide gegangen. Da wollte ich eigentlich auch hin. Mein Vater war allerdings Lehrer an der Gesamtschule Höhenhaus. Mhm. Der hat gesagt, wenn Gesamtschule, dann kommst du nach Höhenhaus. Weil wie sieht das aus, wenn ich meinen eigenen Sohn nicht auf meine Schule nehme? Dann sieht das ja so aus, als wäre die nicht gut, die Schule. Mhm. Dann habe ich gesagt, auf deine Schule gehe ich schon mal gar nicht. Und dann bin ich nach Mülheim aufs Gymnasium gegangen.
Ja, große Sache. Großartig.
Da hast du dich sehr wohl gefühlt in Mülheim auf jeden Fall?
Ja, klar. Ich finde, da ist ja jetzt so groß der Unterschied nicht zwischen Dünnwald, Höhenhaus. Ich meine, klar, Mülheim ist schon so ein kleines bisschen städtischer, da ist ein bisschen mehr los. Aber da gibt's halt mehrere Schulen, da gab's eine etwas größere Auswahl. Mein Bruder war auch schon auf der Schule, da hat man dann natürlich auch schon so ein bisschen physischen Background gehabt, wenn du dich mit anderen angelegt hast, das war auch ganz praktisch.
Das man braucht man ja ab und zu mal. Ne?
Ab und zu brauchst du ja mal einen großen Bruder, der die nervenden Leute wegräumt.
Und damals schon karnevalistisch unterwegs gewesen, mit der Idee, was der Papa macht, finde ich toll, auf kleinen Bühnen Schulsitzungen gemacht oder noch gar nicht.
Ja, ich habe Schulsitzungen gemacht, schon in der Grundschule mit meinem Bruder damals noch als Tönes und Schäl.
Ja,
das war ganz lustig. Da hatte mein Vater uns auch die Reden für geschrieben und die Leute, ich weiß nicht, ob sie es wirklich gut gefunden haben oder bei Kindern lacht man ja auch gerne einfach mal, weil das so drollig ist, dass die jetzt vorne auf der Bühne stehen und sich eine Perücke anziehen und irgendwas aufführen. Danach habe ich meine karnevalistische Karriere kurzzeitig beendet. Weil im fünften Schuljahr habe ich das dann auch nochmal gemacht mit einer Mitschülerin und dann war das irgendwie uncool. Dann kam eine Schulband und ich habe gemerkt, irgendwie so zu Tünnes und Schäl, da gehen die Mädels irgendwie so gar nicht drauf, aber wenn du Gitarre spielst, hast du da auf jeden Fall einen besseren Schlag. Dann habe ich mal kurz angefangen, Gitarre zu spielen. Ich bin aber nie so der Über gewesen. Ne? Ich habe immer gedacht, üben habe ich keinen Bock drauf, ich will spielen. Dann habe ich das wieder auf Seite getan, habe mich auf meine Fußballkarriere konzentriert. Und
wo hast du gespielt?
Eben beim TuS Höhenhaus.
Okay.
Ja. Oh. Da habe ich auch...
TuS Höhenhaus, ja, aber auch nicht so lange, dann habe ich mich auf meine Tenniskarriere konzentriert. Ja, und irgendwann so zum Fasselaufen bin ich zurückgekommen, da bin ich 26 gewesen. Ach, schon.
Spät, okay.
Ja, als ich einen Führerschein gemacht habe mit 18, habe ich meinen Vater ab und an von Saal zu Saal kutschiert. Habe damals schon immer irgendwie Spaß an Comedy-Formaten gehabt, aber auch so kleinere Sachen im Fernsehen mal gemacht und so. Und hatte eigentlich immer Bock, Comedy zu machen, weil irgendwie so Leute unterhalten, fand ich immer super. Fand aber Karneval in der Zeit, um ganz ehrlich zu sein, so ein bisschen ja, er soll jetzt echt nicht despektierlich sein, so staubig, ein bisschen spießig, langweilig, keine Ahnung. Uncool war das damals für mich in dem Alter. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so uncool ist das eigentlich gar nicht. Ne? Dann hat ne, da viel mehr konnte ich ja reinschnuppern dadurch, dass ich immer mit auf den Veranstaltungen gewesen bin als Fahrer meines Vaters und habe dann gesehen, wie toll das gewesen ist, dass die Leute gelacht haben und dann sind die hinterher zu dem gekommen, Mensch, Fritz, das war super und so weiter. Dann habe ich gedacht, irgendwie ist das ja schön, weil ob du jetzt irgendwie vor Gleichaltrigen stehst, die dann lachen oder halt tendenziell vor etwas älteren Leuten, die dann verkleidet sind, das ist gar nicht so, vielleicht der Unterschied so groß. Und dann habe ich es einfach mal probiert und dann ist ja manchmal entwickelt sich so eine Diebe ja auch. Ne? Also das war jetzt nicht so.
Und das begann damals schon mit der Rednerschule, war das direkt deine erste Idee, da durchzustarten? Ja,
ja.
Und das ist ja abgegangen wie Schmitz Katz.
Genau, damals war ich noch Student und dann habe ich als Rednerschule parodiert, ja noch damals in den ersten zwei Jahren als Zwiegespräch. Und das ist super angekommen. Es war halt eine Parodie all der Leute, die im Karneval auftreten. Und ich habe gedacht, wenn ich irgendwas mache, dann muss das ja auch irgendwie so zu dem passen, wie ich dann bin. Und wenn ich das alles jetzt gerade auch von früher noch ein bisschen, die Leute fand ich schon super, aber das Ganze halt, wie gesagt, ein bisschen staubig, habe ich gedacht, da muss mal irgendwie so ein bisschen deine eigene Note da reinbringen.
Plus das auch so ein bisschen spiegeln. Du warst ja so ein bisschen der Nahe der anderen Redner, sag
ja,
ich mal.
Ja, ja, genau. Danke, ich habe jetzt versucht, wie kriege ich das jetzt so kommuniziert, ohne dass sich irgendeiner am Ende verletzt fühlt, der Leute. Weil das ist ja im Prinzip, wenn du parodiert wirst, auch immer eine Hommage, die da an dich gerade gerichtet wird, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen veralbernd ist.
Und die Leute waren teilweise böse oder wie waren die Reaktionen?
Nö, die Reaktion war durchweg positiv. Also alle haben das gefeiert, selbst der Hans Süper, der hat zwar mal angerufen und hat gesagt, hör uns Jung, mich kann man nicht nachmachen. Da habe ich gesagt, ja, Hans, das weiß ich selber, dass du ein Unikum bist, aber das ist auch nicht nachmachen in dem Sinne, sondern das ist ja im Prinzip eine Parodie. Ich habe damals ja immer einen Witz genommen, der war absolut unsäglich. Ich glaube, das würde heute selbst auch nicht mehr funktionieren. Ja, damals war es ja schon, da habe ich gesagt, das ist ein Witz, der ist rassistisch, frauenfeindlich, diskriminierend. Also
passt
alles,
ja wunderbar rein. Magst du alles, gerade?
Nee, da würde ich mich heute mit abschießen.
Okay.
Nee, so, und den habe ich dann zerpflückt. Ja? Also dann habe ich gesagt, okay, pass auf, hatte ich ja meinen Pendant da stehen, der gesagt hat, das war ja der Festkomitee-Präsident mehr oder weniger, der neben mir gestanden hat und gesagt hat, Junge, das geht nicht, das ist zwar Talent ever, das ist diskriminierend, jetzt lässt der das und das Thema Russ. So. Bis wir den Witz so weit zitiert hatten, dass er natürlich überhaupt nicht mehr lustig war und immer wieder in einer anderen Typen, anderen Angriffspunkt. Ja? Also den gleichen Witz als Hans Süper, den gleichen Witz als Marie-Louise Nikuta gesungen, den gleichen Witz als Rumpelstilzchen gereimt, den gleichen Witz als Weltenbummler in so einem Endlossatz. Ne? Das war so die Nummer und irgendwann habe ich gemerkt, das ist so, wenn ich in den Gürzen nicht eine Nadel steche mit einem Zirkel, so eine Zirkelnadel und dann so einen Umkreis von 50 Kilometer zeichne, dann bin ich in diesem Umkreis mega unterwegs und wenn ich einen Umkreis aber ändere auf 1-2 Kilometer, dann finde ich gar nicht mehr statt. Mhm. Also die Gürzenich-Tür, die ist immer zugeblieben, bis auf ganz, ganz wenige Veranstaltungen. Da bin ich mal irgendwo reingebucht worden, so wie der klassische Notnagel. Da ist, ich glaube, damals war Butterblümche irgendwo mal ausgefallen. Und dann bin ich irgendwo um 23.30 Uhr als letzter Redner, absoluter Nachwuchs, in den Gürzenich katapultiert worden, hatte technische Probleme. Ich glaube, da war damals sogar noch ein Sound vom Hardrock-Café, der über mein Headset in den Gürzenich gespielt wurde, als ich als Fred van Halen und Aki auf der Bühne stand und so. Katastrophal. Und dann haben die, dann ist tatsächlich, kam Pfiffe auf einer Veranstaltung. Dann ist der Präsident aber aufgestanden, hat die Leute gemaßregelt. Dann durfte ich mein Programm noch zu Ende bringen. Ich hätte lieber gehabt, hätte mich abgesagt, weil es gibt nichts Schlimmeres, als auf einem Publikum weiter einreden zu müssen, was sich gegen dich entschieden hat. Und danach war in Köln erstmal Ende. Und dann bin ich aber in Bergisch Gladbach, Leverkusen, Hürth, Bergheim und so weiter sehr erfolgreich unterwegs gewesen.
Mit der Rednerschule weiterhin?
Mit der Rednerschule und Köln war aber zu. Und dann hat mir irgendwann mein Literat gesagt, Junge, wenn ich der Willibert Bauels oder der Rumpel oder so haben will, dann buche ich die. Da bohre ich dich nicht, mach jetzt eines, nur doch uns, dass du uns von Dingem Läwe verzählst. Und dann habe ich gesagt, vielleicht hat er recht, mach das mal, das läuft sich vielleicht irgendwann tot. Und dann habe ich gesagt, okay, du bist Lehrer, red drüber. Und in dem Moment, wo ich das Kostüm, das finde ich ja kurios, ne, am Kölner Karneval das Kostüm weggelassen habe und nicht mehr Kölsch geredet habe, ich habe in den Typen ja immer Kölsch geredet, ging die Tür zum Gürzenich nicht auf. Und plötzlich war das alles wunderbar und hat funktioniert. Und das ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre her.
Krasser Kram. Ja, das muss ich mal sagen.
Und sehr beeindruckend.
Ja, also, wenn ihr den Faste laufen wollt, kostümiert euch nicht und redet hoch euch nicht. Quatsch. Ich glaube, das stimmt so nicht.
Ganz schnell, das hat sie auch so gemacht.
Ich glaube, das hat ganz, ganz viel in Köln im Karneval mit Akzeptanz zu tun. Es gibt ja auch immer wieder das Thema, wir brauchen Redner und dann kommen auch Seiteneinsteiger aus der Comedy-Szene nach Köln. Und ich glaube, dass der Schlüssel in die Kölner Säle oder ins Herz, sagen wir mal so, in die Herzen des Publikums ist, dass du authentisch bist dem Fest und den Menschen gegenüber. Also wenn die das Gefühl haben, du kommst jetzt hier hin, um Geld zu verdienen, dann haben die keinen Bock, dann entscheiden die sich sofort gegen dich. Aber wenn du hingehst, also du musst irgendwas haben, entweder musst du Kölner sein, Köln sprechen, über Köln sprechen oder aber irgendwas mit Fasselhoven zu tun haben. Ich glaube.
Gut, aber es gibt ja die wenigsten, also du machst das sehr emotional, du machst das amüsant, du machst da Dinge, die einfach funktionieren, die bei mir funktionieren. Ich höre das und denk so, oh, ich höre mir ein Video an bei Facebook und denk so, oh, jetzt bin ich gerade ergriffen und war noch amüsiert dabei. Das schaffen nicht so viele im Moment. Woran liegt das, dass wir da so einen Mangel haben eigentlich?
Das ist wahnsinnig schwer und genial. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Also, ich weiß es nicht.
Entschuldigung, drauf, ich nee, ganz kurz, der Zug hier kommen tatsächlich ja kostümierte Menschen vorbei, die mal kurz ins Fenster winken.
Das ist ja auch schön.
Das nur am Rande.
Es ist ja auch Karneval, so soll das ja auch sein. Also ich kann dir die Frage leider Gottes nicht beantworten. Das hat vielleicht ganz, ganz viel damit zu tun, wie deine eigene Einstellung gegenüber der ganzen Sache ist und vielleicht auch, wie viel Zeit du dir nimmst, um das vorzubereiten. Weil manchmal hast du halt einen Gedanken, der ist super und manchmal hast du den nicht. Und wenn du den nicht hast, dann musst du halt vielleicht so lange weiter dran rumdenken und darauf rumkauen, bis du diese Idee hast, wo du sagst, ja, das könnte es sein.
Du hast jetzt einen tollen Gedanken, was die Pandemie angeht, in der Session, wo ja wenig passiert ist leider, und hast zu Hause Gäste eingeladen, hast Videos gedreht, Spielchen gemacht, so ein bisschen Schlag den Raab. Erzähl mal, was das genau war.
Ja, es ist ganz anders als Schlag den Raab.
Entschuldige.
Nicht, dass ich nachher hier noch irgendwelche Klagen bekomme hier. Nein, die Idee ist einfach gewesen, um ganz ehrlich zu sein, mir war langweilig zu Hause. Ja, also irgendwie, wenn so gar nichts stattfindet, ist das Mist. Ich habe es ja eben auch schon mal gesagt, so als Künstler lebst du auch so ein bisschen vom Publikum und bist halt auch irgendwie so ein geselliger Mensch dabei. Und ich habe gedacht, es wäre doch eine tolle Idee, wenn wir alle im Lockdown verhaftet sind, wenn wir irgendwie digital mal ein anderes Format machen, als Witze in Kameras zu erzählen, weil kannst du dir vorstellen, ich habe jeden Tag ungefähr 30, 40 Anfragen davon, hör mal zu, meine Schwester hat Geburtstag, die findet dich lustig, kannst du nicht mal grüßen und vielleicht noch einen kleinen Witz erzählen. Macht man ja alles gerne, solange du es irgendwie zeitlich noch geregelt kriegst. Wenn die sich allerdings stapeln, irgendwann die Anfragen, kriegst du es nicht mehr hin, habe ich gedacht. Vielleicht wollen die Leute auch gar nicht diese Art immer von den gleichen grüßen, sondern irgendwie auch mal was über die Leute wissen, die auf den Bühnen stehen. Dann habe ich gedacht, dann lade ich mir mal ein paar Leute, zu denen ich einen sehr guten Draht habe, die ich selber interessant finde und auch mag, zu mir ein und unterhalte mich mal mit denen und kitzle mal vielleicht 2, 3
also
interessante
übrigens,
Sachen raus.
Die Leute, die es nicht wissen, das Who des Who des Kölschen Fasteless ist. Also da haben sich wirklich alle die Klinke in die Hand gegeben.
Ja, das fand ich auch total nett, weil ich habe wirklich alle, die ich gefragt habe, haben zugesagt. Also ob das jetzt der Peter Brings gewesen ist oder der Henning Krautmacher, der Volker Weininger, Ingrid Kühne, alle sind dabei gewesen. Jochen Damm von den Klüngelköpp hat den Anfang gemacht und als Quereinsteiger im Fasselhoven mit den Brings-Jungs unterwegs gewesen. Martin Klempner alias Dennis aus Hürth ist auch noch mit dabei gewesen.
Geil.
Und das ist natürlich echt dann ein großer Spaß. Wir haben das alles korrekt gemacht mit Corona-Testung und ja, viel Aufwand und aber auch ganz viel Spaß. Und ich hoffe, dass das Ergebnis sich dann am Ende auch sehen lassen kann. Der liebe Olli, der hier sitzt, der hat ja auch daran mitgewirbelt und gewerkelt. Olli
war wie großes immer der Kino. Ne? Wir müssen ein bisschen Gas geben.
Ja.
Nicht wegen uns, sondern weil du gleich weg musst. Du musst nämlich noch in die Köln Arena.
Ja.
Was in etwa so gleich ein Niveau ist wie hier.
So schön Bagatelle, die Köln Arena ist doch gut.
Ich glaube, von der Temperatur ist es ähnlich, weil die haben noch die Eisfläche stehen.
Du wohnst in
Köln.
Im Vorgespräch kurz Leverkusen Süd, wie wahrscheinlich JB Weber sagen würde, guter Freund des Hauses. Warum? Wie kommt es dazu? Wo bist du da in Leverkusen?
Also ich wohne nicht in Leverkusen. Ich wohne in Bergisch Gladbach. Ich habe mir ein Haus in Leverkusen angeguckt. Ich habe eigentlich ja auch gar nichts gegen die Leverkusener. Aber ich bin nun mal FC durch und durch. Und wer einmal so fies gebrandet mit dem FC verbandelt ist wie ich, der kriegt es nicht über das Herz und sei sie auch noch so schön in die Waldsiedlung in Leverkusen zu ziehen. Und deswegen bin ich dann in Bergisch Gladbach Schildchen gelandet. Weil, um ehrlich zu sein, ich...
Schön ist. Das ist direkt ein Waldgebiet und so weiter, oder?
Total schön. Das ist meine Joggingstrecke. Also ich gehe quasi... einmal aus der Tür raus, ungefähr 100 Meter, und dann bin ich im Wald in meiner Joggingstrecke. Das ist total schön. Das ist letzten Endes auch der Grund. Wir haben Nachwuchs bekommen und wollten gerne Garten und Natur in der Nähe haben.
Wie viele Kinder hast du?
Zwei.
Zwei.
Und das, ich meine, letzten Endes weiß ich ja selber, in Köln, wer sich das leisten kann, der muss auf jeden Fall nicht nur im Karneval auftreten. der muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen können, um dir da ein Haus mit einem schönen großen Garten leisten zu können. Und wir haben damals gesagt, komm, Garten ist uns wichtiger als Stadt, und deswegen ziehen wir dann halt von Köln-Dünnwald nach Köln-Schildchen.
Das ist ja nicht so weit weg von Dünnwald, ne? Das sind 5 Kilometer maximal, wenn überhaupt.
Ja. Ja.
Und wenn wir wieder Session haben sollten eines Tages, feierst du selber Karneval? Ziehst du selber durch die Kneipen in Schildken oder auf der Schelsig? Oder bist du eher müde des Karnevals, weil du es von Anfang Januar bis Aschermittwoch zu Genüge hast?
Wann sollst du es machen?
Um ehrlich zu sein, ich komme nicht dazu, weil ich immer bis Karnevalssonntag einschließlich noch auftrete.
Ja.
Und erst Karnevalssonntag spät anfange mit der Feierei, Kostüm anziehen, Bier trinken und so weiter, Lieder singen, diese ganze Fröhlichkeit, das ganze Fest umarmen. Und das mache ich dann aber auch bis Aschermittwoch.
Sehr gut.
Na, dann wird Rosenmontag noch ordentlich gefeiert.
Ja. Ja, genau. Wir haben jetzt noch, wir stellen die Frage jedem Gast. Bei dir könnte das natürlich in Schildkern ein bisschen schwieriger werden. Wo gehst du gerne aus? Gehst du gerne essen? Magst du, hast du Restaurants?
Es gibt in Schildchen übrigens sehr gute Restaurants. Ist,
okay.
Nur um das zu sagen. Es gibt den Olivenhof. Das ist eine kleine Tapas-Bar. Da treffe ich übrigens schon mal. Schildchen ist gar nicht so richtig die Diaspora, weil da wohnt zum Beispiel der Pitt von den Blackfoes und der Dominik Schönborn von Cat Baloo. Und wir drei, wir haben unsere kleine eigene WhatsApp-Gruppe. Kleiner darf es auch nicht sein, sonst ist es keine Gruppe mehr. Aber wir treffen uns dann schon mal entweder da oder im Irish Pub. Das haben wir auch. Und das hat auch immer genau so lange auf, wie wir Durst haben. Und dann haben wir auch noch das Grappolodoro, ein hervorragender Italiener mit erlesenem Wein. Ja. Und dann haben wir noch einen Spanier, über den ich aber nicht mehr rede, weil ich da mal böse geworden bin.
So. Böse geworden, weil... Moment, wir müssen schon noch nachhören. Rein Gaston, bist böse geworden, weil? Darfst du nicht sagen, kannst du nicht sagen.
Ja, das ist so. Wir sind halt in einer Gruppe mal dahin gegangen mit einem schwer kranken Freund und hatten reserviert und sind da ziemlich böse behandelt worden, ob seiner Krankheit. Und da habe ich gesagt, da gehe ich nie wieder rein.
Okay, lassen wir es dabei.
Sehr nachvollziehbar.
Ja. Die Frage, die wir immer stellen, was ist dein absolutes Lieblingsgericht? Einsame Insel, du bist
dein
alleine.
Dein absolutes was?
Lieblingsgericht.
Mein Essen?
Genau. Du bist alleine.
Also jetzt nicht
und das musst du jetzt die nächsten 17 Wochen, müsstest du dich davon ernähren. Was wäre das?
Schokolade.
Echt? Welche?
Ja, also am allerliebsten Lindennuss.
Okay.
Also wir haben schon viel hier gehört, es ist der 5. Podcast, aber das ist jetzt...
Ja, von Himmel bis Käsebrötchen bis irgendwo, aber Lindennuss...
Also, das ist aber auch echt eine Frage. Ja, ich glaube auch zwischendurch, wenn ich jetzt die ganze Zeit Lindennuss esse, dann bräuchte ich auf jeden Fall zwischendurch mal Chips oder Salzstangen. Weil du brauchst ja immer was Salziges und mal wieder Süßes.
Aber du brauchst was Salziges und Süßes, nichts Herzhaftes.
Aber immer weiter essen, boah, ist eine gute Frage. Ich stehe, darf man eigentlich ja gar nicht laut sein in der aktuellen Zeit, aber voll auf Steak, ne?
Das darf man schon noch sagen.
Ja?
Doch. Wenn es eine glückliche Kuh war, ist das
also vegane Steaks. Mag ich gerne.
Mega gut. Hör mal, großartig, dass du da warst. Wirklich.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Große Ehre für uns, für unseren kleinen, bescheidenen Podcast. Danke, dass ihr das möglich gemacht habt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr noch einen Song wünscht, den Olli dann für dich und für uns performen würde.
Ja, also da ich jetzt gerade mein 6. Bier hier geschlabbert habe, weil keine Kohle dabei habe, würde ich mir Ich an den Deckel vom Olli Blum wünschen.
Schicken wir den zu.
Sehr schön. Dankeschön, Martin.
Sehr gerne. Dank.
Ich hab nen Deckel. Da hast du noch
10,80 drauf. Der Litz in Kölle, in Minger Kneipp, in der Bagatelle. Ich han damals nichts dran gedacht, mord noch fort in der selbe Nacht. Und ich fuhr nach Berlin mit der Bahn. Da fing ich eine neue Arbeit an. Berlin ist ne Wolke, so stundet's in der Zeitung drin. He kann mal leben, komm her zu uns, Berlin ist in. Am da verdient man viel mehr als zu Hus. Und des Nachts jönde Lampe niemals aus. Drum bin ich jetzt hier in der Stadt. Doch mir fehlt irgend jetzt, ich weiß nicht was. Ich hätt niemals, niemals gedacht, dass ich so oft an Kölle denken muss. Ich han hier Freunde und alles, es geht's moch nicht schlecht, aber trotzdem, da komme ich hin, nicht zurecht. La 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 la.
Oh, wir haben ja sind wir live. Wir haben traurige Clowns hier irgendwie am Fenster, die hier sich die Augen ausweinen. Das
Prost, war also super ähnlich, Augen.
Ja. Unbefreundlich auf haben. Euch.
Rösterchen, Alarm.
So.
Ja, das Schöne ist, die Südstadt ist ja schon so, ein paar Jecken sieht man ja schon. Also ich finde, das feiert jeden Einzelnen. Das ist schon irgendwie, man lässt es sich nicht ganz nehmen auf jeden Fall. Ne? Und der Trompeter von Micha aus der Mirrewinger Straße vorhin.
Aber dann gehen wir doch trotzdem mal drauf. Wir hatten gerade, als wir nicht online waren, on air waren, online, weiß ich nicht, ist auch egal, mal kurz das Thema Corona und Lockdown und weiß nicht, was nicht alles geht. Und Micha, du hast gerade 3-4 sehr wahre Sätze gesprochen. Magst du die nochmal wiederholen? Was geht dir auf den Sack an dem Ganzen?
Ich mag das mal versuchen.
Vera ist seine Frau.
Im Moment trifft sie nur.
Down mit Dauerwelle, weil ein Kommentar war zu der Öffnung der Friseursalons am, ich glaube, 1. März
kommen
die
wieder
auf. Und diese Banalität, die in diesen Artikeln, die da geschrieben werden, also das nimmt so eine Überhand. Das wird, jeder hat irgendetwas zu sagen und ich finde, die Presse, die wird da ihrer Verantwortung nicht gerecht. Die drucken auch alles. Also du kommst nur noch auf Corona. Das macht mich selbst ja schon irgendwie depressiv, wäre übertrieben, aber das fuckt mich einfach ab. Ich will es ja nicht mehr hören. Ey, lass uns den Riss hinter uns bringen und fertig. Und wenn wir dafür uns nicht mehr bewegen können, dann ist das eben so. Irgendwann ist es ja vorbei, hoffentlich. Also ich finde diese gescholtene Informationspolitik, was die Impfstoffbeschaffung angeht. Wer hat denn sowas schon mal gemacht? Warum kann denn sowas nicht schief gehen? Natürlich darf das schief gehen. Das ist das erste Mal, dass wir so ein Problem haben. Und jetzt stehen die ganzen Unternehmensberater stehen da und erzählen uns, wie es richtig gegangen wäre. Ich halte das einfach, das ist eine... Und wie gesagt, es wird alles gedruckt oder alles wird veröffentlicht. Überall, in jeder Zeitung. Und das halte ich für die falsche Informationspolitik. Also da wird im Grunde mit zu viel Information wird Politik betrieben. Mir hält das auf den Sack.
In deiner Meinung?
Und sehr einseitig vor allen Dingen. Ne? Also wir haben ja gestern viel über Friseure und Friseurstudios gehört. Also jeder Beruf in seinen Ehren, gar keine Frage. Und ich freue mich über jeden, der wieder aufmachen darf und der wieder stattfinden darf. Der Daniel hat anfangs gesagt, als wir uns hier getroffen haben, es wurde nicht wirklich die Gastronomie nochmal extra da genannt. Und Levin Jupp, uns Künstler, die scheint es gar nicht zu geben in dieser ganzen Informationspolitik. Ich warte auch immer darauf, ich muss mich selber einlesen und höre dann, wo ich dann Hilfen bekomme oder beantragen darf, was dann mittlerweile ja auch nur noch über Rechtsanwälte oder über Steuerberater geht. Es wird wirklich sehr, sehr einseitig darüber berichtet, das finde ich auch. Und ja, aber wir werden sehen, wir boxen uns da alle durch und hoffen, das Beste draus zu machen.
Josef, sag das, was dein Gesicht gerade
macht. Worte. Gib deinem Gesicht ein Wort.
Ja, nee, also was mich sehr aufregt bei dem Thema Corona, ist diese unselige Diskussion mit, gibt jetzt Privilegien für Leute, die schon geimpft sind. Ne? Also ich muss sagen, als so das Thema mit dem Impfen aufkam, habe ich überhaupt für mich persönlich keinen Gedanken daran verschwendet, sondern dachte nur, okay, wenn ich irgendwann mal geimpft werde, ne, was immer das sein wird, bin ich einfach nur froh, dass ich dann, sage ich mal, hoffentlich mir Corona nicht fangen kann und hoffentlich keinen anstecken kann. Und habe mit keiner Sekunde daran gedacht, ah ja, dann darf ich ja vielleicht wieder reisen, darf ich ja vielleicht ein Konzert besuchen oder ins Kino. Habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Ich finde einfach, das sollte man auch nicht tun, weil darum geht es nicht bei der Impfung. Ne? Klar, da wird natürlich immer der wirtschaftliche Faktor reingebracht, aber dann hätten ja wenigstens die Gastronomen, die Kinos, die Theater hätten was davon, obwohl ich nicht weiß, ob die wirklich was davon haben. Ob es sich, hier sitzen zwei Gastronomen, ob es sich lohnt, für ein Viertel der Kundschaft den Laden wieder komplett hochzufahren oder für ein Kino, für 20 Stück, die da drin sitzen, einen Kinosaal zu öffnen. Und ich finde einfach, da geht es gar nicht darum, darf ich denn als Erster wieder reisen, sondern da geht es darum, da auch solidarisch zu sein, zu sagen, okay, damit sorge ich dafür, dass wir möglichst einen Scheiß loswerden und halt einfach die Klappe und schrei jetzt nicht, dann würde ich aber reisen können, dann würde ich aber dies oder jenes machen. Also ist mir, finde ich, vollkommen absurd, ist mir vollkommen fremd, dieser Gedanke.
Das ist, glaube ich, auch falsch aufgezäumt. Also ich glaube, es geht ja nicht darum, dass jetzt die einzelnen Geimpften jetzt Privilegien bekommen. Das wollen die, wie du auch sagst, am Zweifel gar nicht selber haben. Ja. Aber es geht darum, dass möglichst schnell alle geimpft werden. Und das ist halt das gesellschaftliche Thema. Und ich finde auch Drama, was der Michael gerade schildert, was natürlich auch gesellschaftlich aufgezeigt wird, dass es nicht optimal läuft. Und da müssen wir einfach parat sein, dass ihr ab Mai, Juni hoffentlich wieder Live-Musik machen könnt. Und das nicht nur auf der Wiese, sondern auch in Räumen. Ne?
Natürlich. Ne? Sobald das Save ist, dass alles wieder hochgefahren werden kann. Nur das Thema, man merkt auch, klar, die Presse stürzt sich auch gerne drauf. Alles, was polarisiert, ist natürlich immer, ne, das verkauft sich gut. Dann wird das, ich glaube auch, das wird so ein bisschen auch rausgekitzelt aus den Leuten.
Und ich finde das auch.
Und dann kommen dann so, da werden Leuten so Aussagen getriezt. Also da sind weder, sage ich mal, Gewerbetreibende, sagen, ja, wir wollen dann aber, ne, alle, die geimpft sind, die sollen bei uns wieder rein. Oder,
entschuldige mal, bitte.
Oder manche Geimpfte sagen, nee, dann würde ich aber auch so, wenn ich das mache und die anderen Deppen, die Impfgegner wollen nicht, dann sind die jetzt selber schuld. Aber dann würde ich bitte schön meine Freiheiten wieder haben. Also wie soll das funktionieren?
Es geht ja darum, also wenn wir jetzt, angenommen, Bagatelle oder Reis auf dem Hahntor oder irgendwie, machst du auf und die Geimpften dürfen rein. Dann haben wir Stand jetzt Klientel über 80.
Und Verpfleger.
So, nächsten Monat über 70 und danach über 60. So, was soll ich denn damit anfangen? Also nicht
klein,
doof gemeint.
Nein, ich bräuchte da noch ein bisschen Salz.
Alles gut, ich mag jeden, egal ob er 80 ist oder 20 ist.
Also bei uns kommt die Landwirtschaft komplett wieder.
Reis am Handtor, die leben dann wieder. Alles. Nein, aber das geht nicht. Das ist eine komplette Bullshit. Auch die Tatsache, dass sie die und dann wieder in Urlaub fahren können und so weiter, das ist Quatschkram. Darum geht es ja nicht. Aber
es ist eine komische Wandlung. Also ich erinnere mich, als das anfing mit der Pandemie, da waren wir auch zusammen. Da hat man so das Gefühl gehabt, es gibt so eine, aber hatten ein Problem, alle hatten das gleiche Problem, die Pandemie. Erstmal völlige Ungewissheit, keiner wusste es wirklich, wie erfrischend, wenn sich Leute hinstellen und sagen, wir wissen es nicht. Ob das jetzt aus der Wissenschaft kam oder aus der Politik, wir wissen es einfach nicht, wir hatten das noch nicht. Das war total schön, also schön, so schön es sein kann. Und es vor allen Dingen gab es ein Gefühl von der Solidarität, weil alle in einem Boot saßen. Und dann geht das auf einmal los. Dann werden irgendwie Fluggesellschaften irgendwie gesponsert und die Automobilindustrie sowieso. Wir brauchen ja dringend Verbrennungsmotoren. Also das
Es wurde halt auf einmal seziert. Wer kann jetzt wirklich seziert und selektiert? Worauf können wir verzichten? Kultur, natürlich kann man darauf verzichten. Ist ja eh nur, macht eher Spaß. Ich glaube, dass wir jetzt eigentlich kurz vor der Spitze sind, wo es eigentlich, also irgendwann knallt das.
Aber ich will mal ganz kurz, dieses... Tatsächlich fahren ja viele diesen Film, sagen, Kultur kann man im Zweifel darauf verzichten. Du kannst auf verschiedene Dinge verzichten. Am Ende des Tages, ich habe da einen sehr intelligenten Satz von einem bekannten deutschen Schauspieler, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, in einer Runde, der gesagt hat, genau das Ding, das ist das, wo viele gerade von leben. Die allein zu Hause sitzen, die in der Familie zu Hause sitzen, die gucken sich diese Kultur an, die gucken sich Filme an, die gucken sich Serien an, die gucken sich Podcasts an, die konsumieren gerade genau das, was gerade eigentlich nicht den Input erhält. Mhm. Deshalb ist diese Gesellschaft überhaupt, wenn sie das nicht hätten, Netflix ist jetzt das große Ding, aber es gibt ja viele Dinge, die kleiner bestellt sind. Genau deshalb kommen die gerade alle parat. Und trotzdem werden die nicht ernst genommen. Das ist doch völlig für den Arsch, oder?
Absolut. Fehlt jede Lobby, glaube ich. Also der Politik funktioniert extrem über Lobbyverbände, über Lobbyismus. Und
aber Lobby muss doch eigentlich, Entschuldigung, wenn ich da so reingrätsche, aber Lobby muss doch eigentlich da sein in dem Moment, wo alle das konsumieren, wo alle dabei sind, wo alle sich genau daran halten.
Aber es gibt nicht den Fürsprecherverband der Künstler, der wie soll ich sagen, Kulturschaffenden in Berlin, der mit den ganz wichtigen Leuten 2-3 Mal die Woche spricht und Mittagessen geht. Und ich glaube schon, wahrscheinlich muss es auch so sein, aber dass Politik schon sehr auf diesem Feld funktioniert. Wir wissen es ja selber, so ein Hauch davon über die IG Gastro, dass man ja schon einzelne Drähte braucht zu Politikern, zu Leuten, die in Ämtern was zu sagen haben. So kann man Dinge verändern und weniger darum, dass man gerne Kultur konsumiert, so tragisch das ist. Und ich finde auch, aber ich versuche den Bogen ins Positive zu drehen. Ich glaube, den Menschen wird total bewusst, was Kultur ausmacht. Also gerade in der Pandemie von, was der Sascha am Anfang erzählt hat, die Zoom-Konferenz, wo 1000 Leute fast Lovens-Musik tanzen, was ihr so ein bisschen erzählt. Ich glaube, das Bewusstsein der Menschen, wie man das braucht, Kleinkunst, Kultur im ganz kleinen Rahmen und nicht nur Netflix oder das große Opernhaus, hat, glaube ich, eine Relevanz bekommen, die ihr leider bis jetzt nicht gehabt habt. Ich glaube, das kann sich auch ändern. Vielleicht weniger noch im Geldbeutel, was schade ist, aber in der Bedeutung gesellschaftlich auf jeden Fall.
Ja, ich glaube sogar in Krisenzeiten steigt die Bedeutung, weil das ist einfach, das ist ja auch Balsam für die Seele. Das
absolut.
Ist die höchste Form des Trostes, die du spenden kannst. Und das lenkt ab, du kommst mal raus. Und also ich finde, das ist umso wichtiger, ne? Auch wenn das auch jetzt der Markt... jetzt finanziell nicht da sein sollte, aber dass das aufrechterhalten. Gerade dann aber, das ist immer so das erste Mal, man denkt, ja gut, da kann man sich ja sparen. Ne? Also Hauptsache, wir können noch irgendwie Lebensmittel entkaufen oder können irgendwie zum Arzt, zur Apotheke gehen, aber Kunst kann man ja weglassen. Aber stimmt nicht. Ich glaube, das ist auch so wichtig für die, genau wie der Karneval für den Kölner, als für die Sozialhygiene wichtig ist, hat Kunst auch so eine Funktion. Ne?
Absolut. Fast ein schönes Schlusswort, aber wir sind noch zu früh, oder?
Also wir sind an einem Punkt, wo, ich weiß nicht, ob uns überhaupt noch jemand zuhört, aber mit euch auf jeden Fall, weiß nicht, lass noch ein bisschen quatschen. Also normalerweise hätten wir jetzt, lass mal weggehen von dem ganzen verkopften Kram. Normalerweise wäre jetzt bei über Fasnacht, wir haben 13.30 Uhr. Normal würde ich jetzt mit Micha in der Küche der Bagatelle stehen und das 7. Glas Wein trinken.
Ja, Prost, ne?
Musik hören,
etc. Findest du Karneval auch eher Wein als Kölsch?
Ich habe so ein Weinproblem, das ist leider so. Das kann man ja anders sagen.
Oder würden in der Südstadt irgendein Wirt unseres Vertrauens anrufen, ob uns hinten rum reinlassen?
Genau. Genau so. Genau so wird die Kiste jetzt laufen und das hat einen immensen Wert.
Liebe Zuhörer, so jetzt sind vier Drecksäcke, die nie Karneval anstehen, die immer irgendwie so reinkommen. Dann sind die ihr so doof findet, völlig zu Recht. Aber es ist trotzdem schön, dass man solche Kontakte ab und zu hat. Ne?
Ich möchte das kurz korrigieren, weil hier sitzen vier Drecksäcke, aber entfernt von uns nochmal 4 Meter sitzt auch Jochen Gasser. Der ist genauso ein Drecksack. Und der kommt im Zweifel auch so rein. Und der hat wirklich, er möchte in diesem Podcast nicht sprechen. Jochen, kommst du kurz ans Mikro? Okay, er kommt nicht ran. Aber es ist tatsächlich wahr. Das ist natürlich... Ich werde es nicht vergessen, vor 2 Jahren. Ich bin mit Micha ins Terrarium gelaufen. Türsteher kannte weder Micha noch mich. Und der Micha sagt einfach so, was hast du nochmal gesagt? Weißt du das noch?
Nee, wir sind da, wir standen da vor der Tür.
Genau.
Und sind einfach reingegangen. Der Türsteher wollte uns auch durchwinken. Und dann hat sich jemand beschwert. Ich stehe hier schon seit 2 Stunden. Und dann hast du gesagt, sorry, der Laden gehört mir.
So war das.
Und dann sind wir rein, haben wir ein paar Bier getrunken, dann sind wir da rausgekommen. Dann hat mich die gleiche Frau nochmal angesprochen. Und dann, boah, das tut mir total leid, aber wir stehen schon so lange hier.
Das ist sowieso nicht, ich trinke
nicht 10 Jahre. Das muss dir nicht leid tun, ich habe gelogen. Und hab dann hab den Türsteher dann gebeten.
Das ist so ehrlich ist. War dann. So, das hört sich jetzt auch ein bisschen hochgekaspert an, was wir machen. Worüber reden wir noch? Haben wir nicht noch irgendwas? Olli, sag du mal was. Was ist ein Thema? Also wir sind mitten im Lockdown. Es ist alles problematisch.
Also ich habe den Eindruck, dass wenn wir alle jetzt schon so ein bisschen was getrunken haben,
ja,
dann ist der Podcast eher so was für die Leute, die morgen frei haben und das morgen früh mit Kater sich anhören.
Der ist erst morgen Nachmittag, glaube ich, on air, aber wir werden es noch
späten Samstag. Der geht tatsächlich erst morgen Nachmittag, Spätnachmittag online.
Aber ist ja dann Freitag, ne?
Ja.
Das ist ein spannendes Freitagsabendsprogramm.
Ein bisschen Katerstimmung darf Freitag ja sein, ne? Auch wenn jetzt nicht so gefeiert werden darf, wie man das eigentlich gewohnt ist. Und ja, von daher.
Gibt's aber Konzert, Josef, Olli? Mal ganz kurz, ne, Moment. Ja. Josef, du hast eine Gitarre dabei.
Ja.
Kann er nicht reinspielen, wenn er was.
Der hat da ein Mikrofon. Wir haben alle nach wie vor. Also wir sagen es gerne wieder.
Nochmal ganz kurz, wenn er singen würde, dann mit viel Abstand. Ginge das?
Ja, mit Abstand ja auf jeden Fall.
Darf ich mir einen Song wünschen? Nee, ne?
Nee, dann nehmen wir auch Abstand von.
Also wir können das mal kurz erklären. Hier wird ständig gelüftet. Hier ist es doch sehr kalt. Und
es ist arschkalt.
Der Laden von Daniel, es darf hier auch geraucht werden. Und es ist ja kein öffentlicher Betrieb hier.
So, Entschuldigung,
also rauchen. Hier hat kein Virus irgendeine Chance zu
überleben. Wir werden weggeraucht.
Aber sind ja auch alle getestet. Also
sind daher. Alle getestet.
Nee, alle getestet tatsächlich. Genau. Das geht schon. So, ja, Jungs, spielen Song.
Ja. Ja,
was ist denn der Loop hat im Übrigen für die drei, die ihn nicht kennen, erstmal die für mich und für viele andere beste Stimme dieser Stadt. Ja, komm, Max, ich höre. Gib mir
eine. Wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat.
Hier das stimmt. Das ist kein Gerücht, das ist so.
Dem hast du viel Geld gezahlt.
Nee, aber ein Song, komm.
Ja, ja, ich hatte überlegt, also die Anfrage kam ja wieder sehr langfristig von dir, gestern Abend. Und er hat mich auch kurz telefoniert und überlegt, was man spielen könnte. Und,
macht ihr zusammen was?
Bitte?
Macht ihr was zusammen?
Ja.
Oh, mega.
Micha singt vielleicht mit oder...
Auf jeden Fall, großartig. Und,
ich habe überlegt, was passt so die Situation? Karneval fällt gerade aus, wir haben Corona, die Kneipen sind zu. Und da fiel mir ein schöner alter Klassiker von den Föß ein, den wir spielen könnten. Weil dieser erste Satz von diesem Song ist genau das Bild für diese Situation. Na, Alemann steht für die Wirtschaftslöhe. Wow. Ne? Und ich finde, das ist einfach, das gibt es so wieder. Ne? Kneipen sind zu, man kann nicht rein, man kann nicht feiern. Und ja, und dann natürlich trotzdem der Aufforderungscharakter dringt auch eben mit. Wenn, ja. Und ja, falls du es mitspielen magst, C-Dur oder?
Also wir leben jetzt hier gerade Josef Loop, Micha Zass, Olli Blum gemeinsam. Großartig.
Super. Singen, ja. Trinkt doch eine mit an Weiher fast nach dem Lockdown.
Ja. Also, ich mir wird es ganz warm hier gerade.
Der Alemann steht für die Wirtschaftstür. Des Jänens in der Trinkende. Doch er hat viel zu wenig Geld, solange er auch zählt. In der Wirtschaft ist die Stimmung groß, er keiner sieht der Alemann. Doch da gibt's einer mit einem Bier und spricht in ein Fahrrad. Bringt doch einer mit, stell dich schnell so an. Du stehst eh die ganze Zigarre. Es wird gejagt, das ist ganze Jahr. Bring doch mit, kümmer dich nicht dran. Olli, du? So mancher sitzt vielleicht allein zu Hus. Der so jenen ist wieder lachen, der. Bring doch eine mit, stell dich schnell so an. Du stehst eh die ganze Zigarre. Es doch gejagt, dann ist ja sie ja. Bring doch mit und kümmer dich nicht drum. Nummer. Bring doch eine mit, stell dich schnell so an. Du stehst eh die ganze Zigarre. Es doch gejagt, das ist ganze Jahr. Bring doch mit und kümmer dich nicht drum.
Jetzt auf Hochdeutsch.
La 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 la. Bring doch mit und kümmer dich nicht drum.
Wunder, wunder, wunderschön.
Vielen Dank.
Großartig, Dankeschön. Oh,
schön, Olli.
Ja, danke. Josef.
Ja, super. Prost, ne?
Perfekt.
So, dann gehen wir. Sind wir hier noch, sind wir on air?
Wir sind noch on air.
Wir sind noch on air. Dann würde ich sagen,
ich bin gespannt.
Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Wir müssen noch ihr Lieblingsessen verraten. Lieber.
Ah, stimmt.
Das hat Olli Blum auch, wo er ja. Mikro ist.
Olli, jetzt alle mal dran. Wir stellen als letzte Frage immer die Frage, was esst ihr am liebsten und wo geht ihr am liebsten essen? Wo haltet ihr euch auf? Kann auch eine Kneipe sein, kann irgendwas sein. Ich meine, bei euch weiß ich ein bisschen, aber...
Ich weiß es nicht, also.
Was macht ihr am liebsten?
Jo, da guck mich nicht an.
Also Essen in der Südstadt, also wenn es mediterran ist, dann finde ich immer das Dialog sehr gut, so...
Wir können uns sagen, Sponsor.
Das zweite Mal heute. Ja, ja. Letzte Woche auch schon.
Mal,
ja, ja.
Das dritte Mal insgesamt.
Ich möchte betonen, war nicht abgesprochen. Das so einfach, gut, ne? So griechisches Essen. Ansonsten mag ich natürlich auch so der Deftige, so die Brauhausküche, denn halt irgendwie so zum alten Brauhaus. Oder wo ich lang nicht mehr war, wunderbar, so ein schönes Kassler Doppelkotelett beim Wirts mit.
Hatten wir heute auch schon.
Meerrettich dabei und. Ja, kneipentechnisch so in der Südstadt, so Lieblingskaserne ist ja, Torburg, ne? Ist wahrscheinlich auch schon oft genannt worden.
Ja, ja.
Gelegentlich.
Muss man Leute aus anderen Viertel einladen, ja.
Ich halte die Fahne hoch.
Boah, zieh du los, halt zick.
Ja,
und beim Mexikaner. Man kocht viel diese Tage.
Nicht aber. Super gern und Kölsch beim Ron. Weil das immer so schön eskalativ ist.
So soll sein.
Thomas, brauchen wir nicht von zu sprechen. Auch Backes gehe ich sehr gerne hin. Auch wenn ich schon lange, also nicht mehr so oft bin wie früher, aber. Und natürlich der Costa, also der echte Costa.
Der echte Costa ist der Philos Costa?
Philos Costa, ja.
Ja, Philos großartig. Haben wir nach dem ersten Lockdown waren wir ein paar Mal da, ne?
Ja.
Das war ein ganz großes Kino.
Ich finde auch, das bestätigt sich jetzt, auch jetzt hole ich ein bisschen aus, obwohl das eine ganz kurze Frage war. Hier bestätigt sich auch, dass der Costa ist echt eine coole Sau. Das ist also auch während des Lockdowns, der ist immer gut gelaunt, irgendwie Kütte parat, aber er macht halt eben auch schon seit über 30 Jahren echt einen ganz konstanten Job, ohne irgendeinen Firlefanz. Das ist also
viel, sehr authentisch, viel, ne? Super. Ja, großartig. Aber Micha, letztes Mal habe ich dich gesehen beim Costa vom Glühwein, Anfang Dezember. Da habe ich gesagt, die Kneipen, die machen Anfang Januar, Mitte Januar spätestens auf, in meinem ureigenen FC-Optimismus. Da hast du gesagt, mach den, da ist eine dritte Welle im Anmarsch, die kommen Mitte, Ende Februar, das wird frühestens Mitte März. Muss ich oft dran denken, habe ich vielen Leuten erzählt, der Micha Zars hatte dann einen sehr guten Riecher, leider gehabt.
Die Kiste ist durch.
Nee. Geht nochmal richtig ab im März. Und das ist halt eben dieses Abgefuckte. Das wird jetzt wieder, dann wird wieder 1000 Stimmen geben und
Querdenker, Vögel, die dann meinen, sie müssten sich jetzt aber melden, weil die ganze Diktatur gedrissen. Aber es wird kommen. Also ich glaube daran. Wenn es nicht kommt, freue ich mich sehr und trinke ich gerne Kölsch drauf, dass ich so schwachsinnige Gedanken habe, aber in Wirklichkeit glaube ich drauf.
Auf ein baldiges Kölsch vom Fass im Fielers.
Ja, absolut, ja.
Olli, wo die ein Mikro haben, dein Lieblingsessen?
Ja, mein Lieblingsessen ist eigentlich auch bunt gemischt. Ich gehe gerne zum Italiener. Ich komme ja südlicher als die Südstadt her, und zwar aus Radertal tatsächlich. Ah. Nee, Radertal ist... wir haben auch ein schönes Brauhaus da, Brauhaus am Kloster, Toni und Pina, ganz, ganz liebe Grüße von dieser Stelle. Ich bin aber auch sehr gerne in der Südstadt und schließe mich den Herren hier an und esse gerne Kotelett beim Würz, ich esse gerne deftige Sachen und kann auch mal eine Bratwurst sein und ein schöner Würsing und so, also da passt viel rein. Und lecker Kölsch natürlich, ganz klar.
Zum Finale des Viva Faster Laufen Podcast, boah, langes Wort, ging noch halbwegs gut noch ein paar Kölsch. Liebe Olli, dein Musikwunsch, dein Finale. Oder Daniel hat noch was, Moment. Also, ich wollte schon abschließen.
Mein Musikwunsch wäre natürlich, dass der Josef sich noch die Gitarre noch mal schnappt und wir vielleicht noch den Klassiker der Klassiker zum Besten geben.
Besseres Finale gibt es nicht.
Perfekt.
Betthubvoll.
Das war das, was ich mir wünschen wollte.
Bin ich sicher, was was anderes war?
Wollt ihr noch was sagen, Daniel, bevor wir jetzt hier jetzt komplett
unsere Zeit vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir waren fast laufend, wir haben 13.43 Uhr, wir sitzen hier seit über 3 Stunden, kann das sein?
Ja, 3,5 Stunden.
Wir haben einen Kleben, es... Danke, Olli. Danke an euch, dass ihr da wart.
Besonderer Dank an meinen Freund Tobi, die Heizung läuft nach 3 Stunden.
Mega.
Vielen, vielen Dank.
Es wird hier langsam wärmer.
Aber ihm kommen immer noch so diese Luftwolken aus dem Mund. Also
viel Spaß noch. An alle, die uns zuhören, die gerade die Bagatelle-Box haben, die sich im Idealfall in den letzten Stunden betrunken haben, geht jetzt auf den Zoom-Link von DJ Kapellmeister aka Sascha. Feiert eine Riesenparty. Und wenn ihr den Link nicht habt, feiert trotzdem eine Riesenparty. Vielen lieben Dank. Tschö.
Bitte. Tschö. Bis nächste Woche.
Wieso dat nur wegen Jörn? Was blieb dann noch schon? Wie Hüschen jassen? Die Stunde schon beim Klaven ist das vorbei. In der Wirtschaft auf der Eck standen die Männer an der Tick. Die Frauleckchen sitzen beim Schwätzchen zusammen. Ist das vorbei? War doch passiert, das eine ist doch klar. Das Schönste, was wir haben, schon all die lange Jahre, ist unser Fehler. Denn hier hält man zusammen. Hey, ja, war doch passiert. In einsam fehlt. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Uns pennt die Spille nicht im Gras und fällen Zähner ob der Nas. Die Bühler und Schramme, die fleck mal zusammen, dann ist es vorbei. War doch passé, das eine ist doch klar. Das Schönste, was man hat, schon all die lange Jahre, ist unser Fehler. Denn hier hört man zusammen, ey, ja, war doch passiert. In unserem Fehler, das ist doch klar. Wir bliebe, wo wir sind, schon all die lange Jahre. In unserem Fehler, denn hier hält man zusammen. In unserem Fehler. Na 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 na.
Jetzt mal ein schöneres Schlusswort gibt's nicht. Na, na, Michael Zass an der Percussion zum Schlüssel. Na, na, na. Lieber Josef Lob von der Olli Blum, danke schön fürs Zuhören.
Vielen Dank, schönen Abend.
Das war der Podcast aus der Bagatelle Südstadt. Aufnahme und Schnitt Olli Blum.